Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Aber das ist dann so zu dem Thema Feststimme, wenn man sagt, ja, den hast du doch mal gesprochen. Dann sage ich, ja, ich habe ihn gesprochen, weil er so ein großartiger Schauspieler ist, dass der Typ zu meiner Stimme passt.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Und ich bin aber doch nicht die deutsche Stimme. Also ich sage immer, ich bin die deutsche Stimme von Stefan Krause und weiter nichts. Und wenn es passt, dann ist es okay. Ja, also.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Ach so, ja, na klar. Pass auf, ich drücke jetzt hier drauf. Das läuft jetzt einfach. Wir machen ein paar Geräusche, dann haben wir noch ein paar, haben wir so einen Soundcheck. So, du hast jetzt den Feldliner aufgemacht.
Ja, das machst du mir auf. Das Geräusch, wenn das Mineralwasser den Wein in Schorle verwandelt.
Das stimmt. Ups.
Das ist Stefan Krause. Stefan ist Synchronsprecher, Hörspielsprecher und Musiker. Er synchronisiert wiederkehrend Paul Giamatti und Billy Boyd, der Pippin aus der Herr der Ringe, und leiht seit 2008 seine Stimme dem Gespenst Hui Bu in der gleichnamigen Hörspielserie. Für seine Interpretation von Philip Seymour Hoffmans Capote bekam er 2007 sogar den Deutschen Preis für Synchron. Einigen ist er auch durch eine seiner ersten großen Rollen bekannt: Carlsson vom Dach. Doch die Liste der Projekte, denen er bereits seine Stimme geliehen hat, ist ewig lang. Er ist bescheiden und lehnt einiges des schnellen digitalen Lebens ab. Obwohl er natürlich Internet hat, besitzt er kein Smartphone und hat zu Hause lieber einen gut funktionierenden AB. Und wenn Stefan könnte, würde er unbekannte und bereits vergriffene Biografien von ganz netten Leuten, die keiner kennt, einsprechen. Und die gäbe es dann natürlich ganz oldschool, nur auf CD.
So, sehr gut. Das übernehme
ich
auch
noch. Sechs.
Ja, genau. Das sollte kein Problem sein. Ich hoffe auch, dass der gut ist. Du hast geschrieben...
Hauptsache trocken.
Veltliner oder Riesling hast du geschrieben?
Ich habe geschrieben Riesling Schrägstrich, nicht bei. Eigentlich nicht beides, ja. Aber sowas ist. Das klingt ein bisschen gierig.
Nee, überhaupt nicht. Nee, weil es ist ja gut, einen trockenen Weißwein zu haben, aber ich habe zuerst zum Veltliner gegriffen, weil wir das immer in Wien getrunken haben. Also immer als gespritzten.
Ja.
Da war es ja auch immer
das ist so ein Klassiker. Ja, man kann auch irgendeinen Feldstrich nehmen. Sollen wir jetzt mal...
Wir prosten mal.
Ja. Das ist auch ein schönes Prost. Geräusch.
Ja.
Heimatklänge heißt es dann.
Aber sehr schön, dass es vor allem so kurzfristig geklappt hat. Sehr gut. Aber erzähl mir doch mal, trinkst du das gerne jetzt in der Sommerzeit oder ist das, wie kam es zu der spontanen Sofortentscheidung, dieses Getränk?
Ich trinke eigentlich nur... Wein und in Deutschland trinke ich eigentlich fast nur Weißwein, in Italien trinke ich Rotwein von Zeit zu Zeit und ich trinke eigentlich keinen Schnaps oder so, außer jemand würde sagen, ich habe jetzt ein ganz tolles Cuba Libre gemacht oder sowas, aber oder zweimal im Jahr, wenn ich in Österreich bin und jemand hätte einen ganz tollen Obstler oder so, aber ich habe eigentlich mit Schnaps nicht und Bier trinke ich einmal im Jahr, wenn ich zum Oktoberfest gehe, dann würde ich mal so ein Wiesenbier trinken oder so, aber ich bin auch kein Biertyp unbedingt.
Ja, das ist beim Bier, ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, um Bier lecker zu finden. Finde das nach wie vor nicht so richtig das, was mich den ganzen Abend begleiten kann. Ich brauche dann immer irgendwas, was anderen Geschmack hat. Das könnte mich den Abend länger tragen.
Muss sich dann irgendwie drauf einstellen, ja. Also es gibt halt so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, jetzt muss man aber ein Bier trinken oder sowas Proletarisches, dass man am 1. Mai sagt, also da muss so ein Bier, wo keine aus so einem Plastik Ding, wo keine Kohlensäure mehr drin ist, so eine Flörre, aber das gehört dazu, dass man so proletarisch auf den 1. Mai sozusagen anstößt. Und wenn es geht, sage ich, das reicht jetzt dann. Und wenn es irgendwo dann nachmittags oder abends einen Schluck Wein gibt, sage ich, also ich würde nicht mehr als eins davon trinken.
Aber reist du denn da viel rum, wenn du sagst, in Frankreich würde ich das, in Italien, in Spanien würde ich das?
Nein, das ist sozusagen nur privat, weil lauter Jubiläen, dieses Jahr ist das 50. Jahr, wo ich nach Italien fahre, weil mein Vater 1968 auf die Schnapsidee gekommen ist, in Norditalien am Meer ein Haus zu kaufen, obwohl wir gar kein Geld hatten. Und insofern ist das so meine zweite Heimat. Und dann ist noch, dass meine, also ich habe sowieso eine große Verbindung zu München, weil meine Schwester da noch geboren ist. Meine Eltern haben sich da kennengelernt. Also ich bin der einzige Berliner, weil mein Vater dann nach Berlin umgezogen ist. Aber ich habe so ganz dolle Wurzeln zu Österreich und zu Bayern.
Ah, interessant.
Verstehe ich auch die Landessprache. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren mit, also verschiedene Landessprachen. Und bin halt seit 15 Jahren, meine Freundin wohnt in München, 15 Jahre Fernbeziehung.
Yeah. Oh ja.
Und also ich pendle dann alle paar Wochen und wir fahren in Urlaub. Und manchmal fahren wir eben nach Österreich oder sie ist in München oder in der Nähe auf dem im bayerischen Oberland oder so. Aber das ist so, ich weiß das, als ich sie kennenlernte und die Freunde, dann gab es so ein paar so, aber das ist der Preis, das geht gar nicht und so. Aber sie hat gesagt, aber der versteht Bayerisch.
Ja, das ja.
Wobei ich dann immer nicht Bayerisch, also normalerweise, außer grüß Gott, also ich versuche dann, das nicht so rauszuhängen. Das ist immer so lustig. Beim Synchron würde man sagen, ja, da macht man was nach oder so, kannst du den ein bisschen so einfärben. Und ich würde, oder wenn ich in Bayern bin, dann erzähle ich so Bayerisch so. Das würde ich aber nie dort machen. Umgekehrt, deshalb ist es, ich fand es immer schrecklich, wenn Bayern mich dann ansprechen, ey, da ist ja unser Berliner.
Ja.
Da fühle ich mich auch so irgendwie so und natürlich immer diese ganzen landsmannschaftlichen Dinge, so die Preußen und die ja. und dann Köln und Düsseldorf und so. Das finde ich immer ganz furchtbar. Das hat für mich nichts mit Heimatklingen und Heimatgefühlen zu tun, sondern, also ich finde es toll, dass es so viele Dialekte gibt, aber immer dieses mir ist ja mir, das Bayerische oder ja, ja. die Seppels da unten, das ist, sind immer so, ja auch, oder ganz oft diskriminierende Sachen. Und also ich wandle da wirklich so ein bisschen, also eben Italien ist so meine zweite Heimat und sonst durch meine Freundin, ach, dann fährt man mal irgendwie rum. Aber jetzt nicht, ich bin jetzt kein Globetrotter, also ich habe im Gegensatz zu anderen Leuten noch nie diesen Kontinent verlassen, außer wenn man zwei Ausflüge nach England dazu zählen würde. Aber ich war noch nicht in New York, ja, wo alle schön in New York, dann wirst du in New York gewesen sein und so. Und auch so Fernreisen, ich lasse mir furchtbar gerne, unter anderem auch von Oliver, der immer wild durch die Gegend fährt und so, wenn der erzählt hatte, wo er in Asien war oder der hat mal eine Kreuzfahrt gemacht und so. Das finde ich immer super spannend, wenn Leute mir erzählen, wo sie waren und mein Fernweh hält sich also sehr in Grenzen und was aber ein bisschen auch davon kommt, dass ich halt bei diesem Haus in Italien einfach so selber mein eigener Gärtner und mein Hausmeister bin schön. Und so. Also nicht, ich sag immer, die andere in der Gegend haben viele Leute aus Deutschland Häuser, auch sehr viele aus Berlin, die man dann irgendwo kennt. Und ich sag immer, wir sind nicht die Familie, wir hatten noch nie die Kohle dafür, die irgendeinen Giuseppe und Maria haben. So Giuseppe macht den Rasen und Maria macht die Betten oder sowas. Also wer bei uns ist, der muss selber seine Wäsche waschen und was tun. Und das ist so ein Haus zum Mittun. Und deshalb ist da manchmal so, dass ich möglichst drei bis viermal fahre, weil ich dann irgendwie die Wiese mähen muss, weil die sonst zwei Meter hoch ist und so. Also es ist jetzt nicht so ein, wie andere Leute haben, so ein schickes Ferienhaus mit Meeresblick. Also Meeresblick gibt's auch, aber sozusagen man muss dann auch selber was machen. Und wenn im Winter die Wildschweine kommen, muss man irgendwie versuchen, einen Zaun zu bauen.
Okay. Aber hast du denn Geschwister oder ist das jetzt praktisch, du bist verantwortlich dafür, es klingt, als ob du verantwortlich bist für das Haus?
Nein, ich bin nur öfter da. Also ich habe eine ältere Schwester.
Ah ja, du hast erzählt, in München, ja.
Nein, also die ist in München noch geboren. Und ich habe sogar das ist ja die Synchronverbindung, mein Bruder, also Halbbruder aus erster Ehe meines Vaters, der war ja auch bei der Synchronfirma der berühmt-berüchtigten bei der FFS in München. Mhm. Also mein Vater war quasi der erste Synchronregisseur da. Mhm. Und mein Bruder war, der ist jetzt in Rente gegangen vor ein paar Jahren, der war da über 30 Jahre lang der Aufnahmeleiter. Und konnte noch, das fand ich immer toll, jetzt hat er gesagt, macht so die Delete-Taste und will nicht mehr das alles wissen. Der konnte noch ein, zwei Jahre, nachdem er raus war aus dem Job, irgendwie 500 Handy-Nummern der Schauspieler auswendig. Der war so ein wandelndes Lexikon und so. Und ich habe früher auch eben, ich habe ja als Kind angefangen zu synchronisieren, war am Anfang viel in Hamburg. Und so in den 80er Jahren war ich sehr viel in München. aber auch nicht nur bei meinem Vater und so. Also wir haben das immer vermieden mit Vitamin B und so. Ich bin auch nicht durch meinen Vater zum Synchron gekommen, weil ich habe 68 angefangen, Synchron zu machen. Und mein Vater hat erst wieder 72 Synchron gemacht. Der war ganz früher beim Film in 50er Jahren und hatte zwischendurch andere Jobs. Und dann fragt jemand, ob er nicht Lust hätte, Synchron, weil er viel mit Theater und Schreiben zu tun hatte, ob er nicht Synchronregisseur werden würde. Und wenn man sonst immer sagt, ja, das ist ja der Sohn von dem oder die Tochter oder so. Ja. Und dann hatte ich immer den Spruch, der sagt, nein, ich habe meinen Vater zum Synchron gebracht. Also, da war ich wirklich schon ein paar Jahre dabei. Und später habe ich in München, also meine Eltern trennten sich dann und dann war er in München seit Mitte 70er Jahre. Ich habe sehr viel mit meinem Vater auch gemacht, aber manchmal auch nur habe ich da gewohnt und hatte halt andere, habe bei anderen Firmen auch zu tun. Ja.
Also, okay, das heißt, du hast als, wie alt warst du mit deinem ersten Job? Zehn. Aber du hast ja in Berlin gewohnt, ne, die ganze Zeit und warst halt ab und zu mal in München und ab und zu im Haus und und in Hamburg.
Ja, das war komisch. Also natürlich Berlin, da bin ich eben auch, obwohl meine Mutter Schauspielerin war, aber da ist auch kein Vitamin B. Ja. Ich bin über einen Rias Kinderchor reingekommen und die haben halt nach Kindern geguckt, die, also erstmal was ganz gut ist, bisschen musikalisch sind, also wegen Rhythmus und Dings, die möglichst nicht so Berlinern tun, also obwohl mir manchmal bis heute dann irgendwie ein Vater oder ein Tisch, sagt dann jemand, das heißt Tisch, Stefan, Tisch, ja, also dann sagt man auch immer Heimatklänge, das rutscht mir so raus, aber durch meine Eltern war ich einfach da Hochdeutsch ganz gut vorbereitet. Nee, und dann hat irgendeine eine Musiklehrerin hat mich an Rias Chor und der Rias Kinderchor hat irgendwie, da suchten die dann beim Synchron Leute und also Kinderstimmen und da habe ich dann meine ersten Rollen gesprochen. Also erfahren. Und dann habe ich ziemlich, ein paar Jahre später habe ich ja dann zum Beispiel Leute wie Oliver Rohrbeck oder eben Andreas Fröhlich kennengelernt, die ja noch, also ich habe mit 10 angefangen, die waren ja noch jünger als ich. Ja. Ich bin ja einen Schlag älter als die beiden. Und damals war es sowieso, als die dann irgendwie 8 oder 9 waren, ich war dann irgendwie 16 oder so, dann waren die für mich noch ziemlich klein oder sowas. Aber so lange kenne ich die beiden zum Beispiel schon.
Das wollte ich sagen, dass du bist jetzt auch eine der Stimmen, die ich schon seit Kindheit ja doch kenne. Weil nämlich beim Kasim vom Dach, das habe ich sehr, sehr gern gesehen und das begleitet mich oder hat mich sehr oft. Mhm. Und habe es erst sehr spät mitbekommen, dass du das bist und dass der andere der Oliver ist.
Hast du den Oliver hast du auch nicht erkannt?
Ich wusste das nicht. Ich habe das ja, am Anfang habe ich das ja einfach, also als Kind habe ich das ja einfach angeguckt. Und ich weiß nicht, in irgendeinem Interview oder war es sogar, als Oliver hier war und wir drüber geredet haben, ich sagte so, ah ja klar, er hat den kleinen. Er hat den Kleinen gemacht. Ja, genau. Ah, und du hast den Carson gemacht. Ja. Weltbester Carson. Ja, das ist abgefahren.
Ja, das war, ich glaube, das war auch unsere erste große Rolle zusammen. Also wir haben uns vorher, man macht ja als Kind jetzt nicht gleich eine Hauptrolle, sondern ich glaube, die haben die kleinen Strolche noch gemacht. Also Oliver und Andreas gehörten halt immer zu den Kindern. Da war ich schon, aber die waren auch, als ich dabei war, waren die auch schon alte Hasen sozusagen, ja. Da gibt's ja die Aufnahmen von Oliver oder sowas, ja. Und ich synchronisiere. Und das war auch wirklich, wirklich toll, dass der so früh angefangen hat. Aber sind wir auch schon ziemlich lange in dem Job oder ja, in dem ganzen Sprechding, also.
Aber wie ist denn das dann? Also dann warst du 10, das ist ungefähr, vierte Klasse. Also auf jeden Fall noch, genau. Wusstest du dann auch, dass es die Richtung dann wird, nachdem du das da angefangen hast? Oder,
Nee. Ich dachte, du fragst jetzt eher so, du musstest doch in die Schule gehen. Also ich war Gott sei Dank ganz gut in der Schule und war immer auf Schulen, wo wenn wir dann, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will irgendwas Briefmarken sammeln oder so. Wenn ich aber sagte, ja, also ich synchronisiere Filme oder so, dann durfte ich auch mal ein paar Tage verschwinden. Also das meiste fand natürlich eher in Ferien statt, wenn es was Längeres war. Und sonst habe ich halt nachmittags als Kind synchronisiert und habe in der Oberstufe, dann war ich an so einem musischen Gymnasium, da schmückten die sich so ein bisschen damit und da durfte ich zum Beispiel mal irgendeine Klassenarbeit nachschreiben, weil ich dann vielleicht sogar wirklich eine Woche vor Ferienbeginn schon in Hamburg war oder in München oder sowas. Aber beruflich war das Also ich habe halt viel gelernt da, viel Theater geguckt, also Theater im Direkttheater und mit meiner Mutter sind wir ins Kindertheater, also quasi die Vorläufer noch, wo das Krippstheater überhaupt begann. Mhm. Und da sind wir, das war immer ganz wichtig, und ins Kino und ich habe auch viel, aber im Fernsehen so Shakespeare gesehen, das gab ja früher so Fernsehinszenierungen. Ja. Und das habe ich einfach so mitbekommen. Aber ich habe dann, ich habe dann mein Abitur gemacht, immer nebenbei gearbeitet. Und dann fiel mir ein, weil meine Schwester Pädagogik studiert hat, und da hat sie gesagt, du machst doch auch Musik, weil ich seit ich 10 bin eben Klavierunterricht hatte. Und, und dann hatte ich mit 14 meine erste Band. Hm. Sagte sie, willst du das nicht auch machen? Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich. Und dann habe ich halt, das ging in Berlin mit einem Fach, also muss man nicht Dings und Dings haben, sondern nur Musik habe ich mit einem Musikpädagogikstudium angefangen.
Cool.
Und habe das bis zum ersten Staatsexamen sogar gemacht. Wobei ich mal sage, weil ich ja zu den Leuten gehöre, die keinen Schein haben, im Gegensatz zu meiner Mutter, deren Schein von der Schauspielschule an der Wand hing, also Falkenberg-Absolventin, richtig was ganz Tolles, war bei mir nicht. Aber ich habe sehr viel, also durch das Studium, da hatte ich Gesangsunterricht, dann hat man ja auch Sprechbildung. Und so den Hintergrund, also zu wissen, Schiller, Goethe, Shakespeare oder so, das ist ja dann auch so eine Geschichte. Ich habe halt nicht Bühnenfechten und sonst was gemacht und so, aber ich habe dann auch mal, mein Vater sagte, ja, du müsstest vielleicht mal auch ein bisschen Stimmbildung machen, so der kleine Hai oder so, dann habe ich da auch gelesen. Aber ich habe natürlich auch sehr viel Learning by Doing und Learning by Viewing gemacht aber ich gebe das auch immer gerne zu, also es hört sich dann immer so an, also ich bin ja kein richtiger Schauspieler, ich sage jetzt immer, ich bin Schauspieler und Musiker und sage auch allen Leuten, die zum Beispiel zum Synchron möchten, die Leute sagen, ich habe so eine tolle Stimme, könnte ich nicht Synchronsprecher werden? Nein, und manche haben ja wirklich eine tolle Stimme, aber da ist dann irgendwie zum Beispiel so ein Basiswissen oder über Spielen, letztendlich auch über Psychologie und so, das ist ja, da sind ja auch viele Sachen. Natürlich auch Musikalität, also mit einer tollen Stimme allein kommst du da ja auch nicht klar. Und insofern sage ich allen Leuten dann, eigentlich ist die Voraussetzung im Beruf, wenn du Synchron, Hörspiel, Lesung machen willst, eigentlich eine Schauspielausbildung. Ja. Und Ausnahmen bestätigen die Regel, dass es halt so ein paar gibt, die als Kinder angefangen haben, wobei ja, wie Oliver zum Beispiel, die haben ja dann auch alle eine Schauspielausbildung gemacht, egal ob das jetzt an der staatlichen Schule war oder privat oder so. Aber es gibt schon welche, die haben das nie gemacht und die sind gut und bekannt und so. Also kann, muss aber nicht unbedingt sein, denke ich immer.
Ja, das hatte ich ja bei Kai auch, dass es gibt ja Berufe, die man direkt erlernen kann, wo das auch total klar ist, wie kommt man dann dahin. Und manchmal gibt es aber auch Berufe, da gibt es einfach Umwege, über die man dahin kommen kann. Und dann hat das ganz viel auch damit zu tun, dass man sich dabei schult, irgendwie dahin zu kommen. Also in dem Rahmen, wie das halt geht. So wie du sagst, dass du dann halt ganz viel angeschaut hast und ganz viel Vorwissen mitgebracht hast. Und die Stimmbildung eigentlich woanders auch schon gehabt hast.
Ich meine, bei Regie zum Beispiel sagt man, ja, klassischerweise würdest du dann eben Theaterwissenschaften studieren. Oder wenn du an der Filmakademie bist, jetzt so, also hier eine HFF, so, wo du sagst, in Babelsberg, da kannst du dich dann entscheiden, eben ob du Schauspiel oder ob du Schnitt machst oder eben Regie auch.
Genau, und so. Da kann man das ja lernen. Ja.
Und beim Synchron gibt es natürlich auch ein paar Leute, die sind Schauspieler und nach ein paar Jahren machen sie Regie und plötzlich sitzen sie hinter dir oder sowas. Aber wobei ich immer sage, nicht jeder Schauspieler ist, bloß weil er viel Erfahrung hat, dann auch ein guter Regisseur oder eine gute Regisseurin. Mir sind manchmal die Regisseure auch lieber. Ich schweife ab, aber nur, wir kommen gleich
wieder. Ja,
wir sind manche Regisseure auch lieber, die sagen, ich bin kein Schauspieler, ich spreche dir das zum Beispiel nicht vor.
Ja.
Und wenn du dann hinten Schauspieler hast, wo du dann nach dem 10. Take sagst, möchtest du nicht
eigentlich alle Rollen sprechen, weil sie allen immer sagen, das musst du so machen und so. Und eigentlich sollst du ja nur sagen, du sollst das so rüberbringen. Und ich muss mir auch keiner eine Betonung vorsagen. Wenn man sagt, betone mal das Wort oder sowas, würde ja reichen, ja. Aber so immer, also ich will dir ja nicht vorsprechen, aber sprich es doch mal so. Das kann einen manchmal ein bisschen nerven, weil du dann einfach dich so ein bisschen eingeengt fühlst, dass du sagst, du kannst es nicht selber gestalten, sondern ja eben.
Aber hast du da mal drüber nachgedacht, dass du irgendwie in die Regie gehen wolltest? Wer ist das, oder hast du Regie gemacht für Sachen?
Nee, ich hab ganz früher mal wirklich mit, wie alt war ich da, 18, da hat mein Vater in München die Schlümpfe gemacht. Mm. Die sind später nochmal nachsynchronisiert worden. Aber das hat er jahrelang gemacht da. Der hat viel für Kinder, fast nur für Kinder Sachen gemacht. Und irgendwann war er mal so im Stress, hat er gesagt, hättest du mal Lust, so ein bisschen was zu schreiben? Also nicht jetzt als Ghostwriter, es war wirklich so, ich schrieb da was und dann sagte er, ach, ist gar nicht so schlecht und so. Ist dann so rübergegangen und hat sich das dann angeguckt, also damals noch richtig mit 16 mm Schneidetisch, das ist wirklich noch oldschool. Und später, manchmal dachte ich, ja, ist das gut. Es gibt ja auch eben viele, die sagen, zweites Standbein halt nur sprechen, geht doch nicht. Und hatte ich aber nie so eine Lust. Und ich muss sagen, jetzt mit diesem technischen Zeug, gibt ja noch Leute, die irgendwie Diktiergerät haben oder so, aber gerade jetzt in digitalen Zeiten, wo du so die Texte so runterknallen musst oder so. Also ich will nicht sagen, ich bin jetzt zu alt, um das zu lernen, aber es gibt so viel zu sprechen, das macht mir so einen Spaß. Ja. Und eigentlich so im Sinne von erstes, zweites, drittes Standbein bin ich ja eher froh. Früher habe ich halt nur synchronisiert und durch diese ganze Hörspielgeschichte, wo ich reingerutscht bin, als mit dem Punkt dann, also ja, geht's nicht, also mit den drei Fragezeichen auf Tournee zu sein, ja. Dann aber auch Bücher lesen oder so, wo ich sage, ich würde gerne Bücher lesen. Kommt immer die Frage, ich würde natürlich nicht gern Bücher lesen, die ich nicht mag. Also nur um zu lesen, lieber lese ich dann gar nicht, um zu sagen, ich muss irgend so ein Fantasy-Scheiß oder ich muss irgend oder manche Frauen sagen dann, ach, wir müssen wieder so eine erotische Vampir-Geschichte und so
weiter.
Und nicht, weil es jetzt Porno ist, jetzt nicht moralisch, sondern einfach, weil es irgendwie doof ist. Aber das, was ich gerne lesen möchte, hat meistens schon jemand anders gemacht und so. Aber da bin ich ganz, ganz offen, wo ich sage, ach, irgendjemand wird schon auf mich zukommen und sagen, hättest du nicht Lust? Und bei den Hörspielen hat sich das einfach so ergeben, dass ich bei verschiedenen dabei bin und das macht Spaß. Und das, irgendwie geht es immer ein bisschen weiter, dass jemand sagt, ich habe dich da gehört und so. Und gut, der Knaller ist natürlich sowas wie Songtextlesung und überhaupt, also Live-Hörspiel. Das ist sozusagen das allergrößte Glück für mich. Ja, das ist einfach so ein Ritterschlag, einfach auch die Truppe, die da ist. Und bei der Lauscher Lounge ist einfach sowas, wirklich jetzt kein Schleim. Das ist so... ich sage immer, das ist so wie Leute sagen, das ist wie beim Woody Allen-Film mitzumachen. Es geht nicht darum, ob du deine Gage kriegst, sondern dass du dabei bist oder so. Ja, das ist einfach toll und dann machst du das und das passiert ja nicht so oft. Ja, und da muss man einfach, man muss auch Spaß haben und Faxen machen und Scheiße bauen auf der Bühne und trotzdem aber seinen Job gut machen, ja, weil man dann auch, es ist ja nicht jetzt, dass man nur albert und den Text fallen lässt und die Leute lachen sowieso immer, sondern man will was Gutes machen, aber wenn dann eben die Lampe explodiert oder so, macht mal irgendwas oder sowas. Das ist schon was, wirklich was Besonderes.
Aber hast du denn, wenn dir so das Live-Ding gefällt, hast du denn dann auch hast du Theater gespielt? Warst du beim Theater dabei oder warst du eigentlich tatsächlich dann im Synchron- und Hörspiel?
Also ich habe am Anfang, also sozusagen Jahrzehnte, habe ich eigentlich nur, als Kind habe ich irgendwie meine Dschungelbuchplatte gemacht, habe ein paar Kinder-Hörspiele mit Platten noch gemacht und dann eigentlich nur synchronisiert. Und da ist es komisch, also ich mache ja eben auch so lange Musik und bin schon oft vor ziemlich vielen Leuten aufgetreten und Theater, obwohl meine Mutter immer so vom Schauspiel kam eigentlich und sagte, das ist doch so toll. Und ich dachte immer, das ist aber nicht meins. Also insofern war ich immer ein bisschen scheu und wollte mich verstecken. Mhm. Also Theater war, das hätte ich ja, sag ich mal, so ab 20 hätte ich das ja machen können. Und Film habe ich so mal so Angebot bekommen, ich weiß nicht, mit 14, 15, da wurden irgendwelche Kinderserien in Berlin gemacht, ja. Immer in den Sommerferien. Und ich glaube, da war ich 12 oder 13, habe ich gesagt, nee, da will ich nach Italien fahren. Oder ich will Fußball spielen oder sowas. Ja. Also ich habe auch eben lange Fußball gespielt und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, dass bestimmte Dinge heilig sind, so wie heutzutage bestimmte Abende heilig sind, um in ein, zwei oder drei Bands zu spielen oder mich mit Leuten zu treffen und so. Aber in erster Linie hatte ich, glaube ich, eher ein bisschen Bammel und bis heute finde ich Theater toll, aber es ist irgendwie gar nicht meins und Film auch nicht. Also insofern ist es so ein Glückspunkt, dass ich nach so vielen, jetzt wirklich Jahrzehnten, gerade wenn ich aus dem Urlaub komme, dass ich sage, ey, ist ein Studio? Ey, ist ein Mikro? Ich spreche jetzt irgendwas? Das ist der schönste Beruf der Welt. Und dann bin ich immer sehr froh, weil es ja Leute gibt, die nicht halb so lange wie ich arbeiten und sagen, warum bin ich hier? Warum ist alles so scheiße? Oder so, also das ist, ich mag es wirklich gern, was nicht heißt, dass jede Rolle toll ist. Man muss ja auch Bread-and-Butter-Jobs haben. Ja, also man kann nicht jeden Tag die Superrolle spielen. Aber ich sage mal, ich versuche selbst einen blöden Film besser zu machen, als er eigentlich ist und gut zu machen und einen guten Film sowieso. Also da versucht man mindestens so gut zu sein, dass man sagt, wenn man große Ehrfurcht hat, nicht nur große Namen, sondern müssen auch nicht Promi-Filme sein, sondern einfach, wo man sagt, ey, die spielen das so toll, dann musst du auch richtig so toll sprechen. Und ich will einfach immer was Gutes abliefern und ich will auch immer was Entspanntes und was Fröhliches abliefern. Also so nicht, dass ich da nur als Sonnyboy bin oder sowas, aber ich möchte nicht um 9 Uhr morgens ins Atelier kommen und eine Fresse ziehen. Also das tun schon genug Leute um mich herum, die mir eigentlich leid tun. Wo ich dann sage, dann werd doch lieber Bäcker oder dann mach doch was anderes. Wenn sie sagen, Schauspieler ist so scheiße und ich... Und also so auch ein bisschen... ich möchte immer woanders sein. Ich möchte in Hollywood sein oder jetzt würde ich gerne drehen oder sowas. Und ich weiß, also ich habe dann wirklich so... Ich habe echt beim Synchron mein Ding gefunden. Und das Hörspiel ist eins drauf und das Lesen ist nochmal so extra. Da würde ich mich sehr freuen, wenn da was kommt, aber das betreibe ich nicht. Also da mache ich auch nicht irgendwie, ich würde gerne mal was lesen bei euch oder so. Das ist sowieso Vitamin B und Klinkenputzen ist nicht meins. Also entweder kommen die Leute auf mich zu und sagen, ich kenne dich oder sowas. Ja, das ist mir lieber. Deshalb fühle ich mich in der Beziehung auch nicht so als ein Schauspieler, der immer... Man muss immer umtriebig sein und man muss immer Leute kennenlernen und wohin gehen, weil sein Gesicht irgendwo hinhalten oder so. Wo ich immer denke, ich mache meine Arbeit und dann sollen die Leute sich das angucken. Und wenn sie mich nicht kennen, sagen sie, das fanden sie gut. Und dann, ach so, das war Stefan Kraus, gut, dann rufen wir den mal an oder sowas. Mhm. Und so bin ich ganz oft auch jetzt Sachen zum Beispiel so Computerspiele, also Assassin's Creed bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren dabei. Ich sage, das ist lustig, ich würde sowas nie im Traum machen, aber ich mache es so, als würde ich um mein Leben spielen. Das ist so, ich muss ja dann nicht bloß, weil ich einfach nicht die Generation Computerspiel bin, sagen, was ist denn das für ein komischer Scheiß da oder sowas, sondern ich mache es. Für mich ist es wie ein Hörspiel und es ist auch so eine Herausforderung, halt immer so, dass du darfst nicht mehr als 2 Frames jetzt länger sein oder so, was manchmal ein bisschen komisch ist, was in Englisch zum Beispiel viel kürzer ist und also das dann zu matchen sozusagen, das finde ich aber auch toll. Das ist ja wie beim Synchron, dass du auch sagst, na, der Tick geht von da bis da. Du kannst und ja auch nicht dich nicht ausmehren, sondern wenn der Tick zu Ende ist der Tick zu Ende, muss auch fertig sein.
Ah, da steckt ja so viel drin. Ich habe aber die Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf habe, wenn man so zeitig beginnt, zu synchronisieren, finden das nicht die anderen Leute aus der Klasse total cool? Also ich stelle mir nur gerade vor, dass bei mir in der Klasse jemand gewesen wäre, ich wäre, glaube ich, ausgerastet vor Glück. Oder ist man damit
Oder von Neid, meinst du?
Nein. Ich hätte es einfach wahnsinnig spannend gefunden und hätte gefragt, ob ich immer mitkommen kann, um das anzugucken. Weil ich sowas einfach total spannend finde. Weil das ist ja super ungewöhnlich eigentlich.
Ja, ich habe das schon erzählt. Andererseits war es mir auch ein bisschen peinlich, da zu sehr eben dicken Max zu machen. Also ich habe halt mein Leben auch sonst noch geführt. Eben, ich hatte meine Freunde und eben habe Fußball gespielt und
die Band hast du ja auch noch.
Ja, gut, die Band war halt so erste Schulband mit 14 oder so.
Hatte aber die auch so einen bekloppten Namen, wie immer alle ersten Bands einen bekloppten Namen haben?
Na gut, die erste Band, da habe ich eine Kassette gefunden, die hieß so eine grüne oder orangene Aqua-Kassette, wo man so 14 Minuten lange Bluesstücke gniedelte. Da steht wirklich nur drauf, Krause Skandaltruppe, weil irgendjemand sagte, das ist so scheiße. Ich habe da, glaube ich, da habe ich mein erstes Schlagzeug gehabt, was ich übrigens von dem berühmten Synchronsprecher Hans-Georg Panschak.
Okay.
Luke Skywalker war, der Hans-Georg ist irgendwie 7, 8 Jahre älter, glaube ich, als ich. Und der hat gesagt, ja, du spielst Schlagzeug, ja, oder würdest du? Ich habe ein Schlagzeug, ich synchronisiere so viel, ich komme nicht mehr dazu. Und dann hat er mir so ein Schlagzeug geschenkt, was eine ziemliche Scherbe war. Aber habe ich mir ein paar Becken dazu gekauft und dann haben wir immer in meinem Gymnasium da irgendwie gespielt. Am Anfang habe ich sogar Klavier gespielt und dann so immer so Blues und sonst. Und später haben wir konnten kaum unsere Instrumente bedienen und haben dann aber Stücke von Cream und Eric Clapton gespielt und Rory Gallagher und so. Also eigentlich immer den Anfang und am Schluss so. Und am Schluss dann haben wir dann irgendwie weitergekniedelt und dann singen konnten wir damals auch nicht so gut. Also, aber das war toll. Also auf alle Fälle war es mir wichtig, vor der Klasse nicht so rauszuhängen. Also das war schon allein so, dass ich wirklich manchmal nicht dabei war. Also einmal musste ich weinen beinahe, weil ich so verknallt war in Mädchen und die fuhren dann auf eine Klassenfahrt. Und genau in der Woche, man sagt, na, Klassenfahrt ist doch toll, dann kann man,
ja.
16, ja. Ich werde ja so gern hinterher gedackelt. Und dann war ich halt eine Woche in München und die waren in Berchtesgaden. Ich habe dann gesagt, ja, die macht noch einen Ausflug nach Salzburg, kann ich nicht wenigstens an einem Tag mal da hinkommen? Und so. Hat mir wegen dem Mädchen nichts genützt. Oder so. Aber das war so, wo ich dachte, also da ist mir so ein bisschen die Klasse abhanden gekommen, wo ich dachte, aber das, ich weiß nicht, es war irgendwie vorgesehen, dass ich die Rolle, war mir auch ganz recht, aber wo ich dachte, das war dann so eine Entscheidung auch, dass ich entweder hast du jetzt eine große Hauptrolle oder du fährst auf Klassenfahrt. Dann musste ich das halt absagen. Aber ich bin, also das eine fällt mir nur noch ein, als ich irgendwann mal sagte, was ich, die fragten, was verdienst du denn so am Tag?
Ja.
Und dann kommt man dann zum, wie viel Geld verdient man beim Synchron?
Ja.
Und dann habe ich mal, also meine Jugendgage irgendwie 250 Mark wäre das als Tagesgage gewesen.
Ja.
Und dann haben die das sofort mal 28 gerechnet und guckten mich mit großen Augen an, wo ich sagte, nein, das ist ja nur, wenn, das stimmt ja nicht, wenn ich jeden Tag arbeiten würde, dann wäre das so viel. Aber da waren sie schon ein bisschen neidisch und so.
Ja.
Und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, weil ich halt mein Geld für mich behalten durfte. Ich habe ein bisschen was gespart, davon habe ich mir, als ich 18 wurde, ein super Schlagzeug gekauft, was ich heute noch besitze. Das ist wirklich ein, war so ein wirklich teuer, ja, und so mit zwei Hängetoms, zwei Standtoms und richtig, das ist arschschwer und so, aber wo ich dann dachte, ich wollte auch keinen Mofa, als die anderen Mofa hatten, also ich hatte ja eigentlich Geld, also hab mir was verdient, andere mussten immer Konfirmationsunterricht machen, damit sie dann eine goldene Uhr bekommen. Ich habe dann immer gesagt, ich kann das selber machen, das war schon toll und ich kann mir irgendwie was kaufen, irgendwie eine Stereoanlage und muss nicht irgendwie einen Onkel an Weihnachten anbetteln und so.
Ja.
Also das hat mir einfach eine Freiheit gegeben. Ich habe aber nicht so viel gearbeitet, dass ich jetzt also irre viel Geld hatte, aber dieses Schlagzeug, was dann irgendwie Bausparvertrag und so ein Quatsch. Dann da habe ich dann wirklich gesagt, ey, ja, das kostet, glaube ich, damals fast 4.000 Mark.
Ja.
Und das war damals richtig viel Geld. Und ich habe gesagt, das ist mir so scheißegal. Ja, das war mir wichtig. Und ich habe ja eben, also sonst so Statussymbole, fand ich immer nicht wichtig, aber ein gutes Instrument, mhm, fand ich schön. Ich habe auch immer auf dem Klavier, hat was 100 Mark gekostet, irgendwie so eine verbeulte Scherbe. Also wir hatten auch nie einen tollen Flügel, wir hatten gar nicht das Geld und so. Mhm. Also überhaupt, weil wir so ein bisschen arme Künstlerfamilie waren, ganz am Anfang, bevor mein Vater dann Synchronregisseur wurde, da hat er schon ein bisschen mehr verdient. Also ich sag mal, ich habe dann mit 10 habe ich, glaube ich, 2 Mark Taschengeld im Monat bekommen. Mhm. Und dann kriegte ich plötzlich meine erste Kindergage und das waren dann 20 Mark. Da, mhm, denkst du natürlich, wie viel 1000, ja, Brausebonbons kannst du dir von 20 Mark kaufen? Ja. Also relativ war das so viel. Aber es hat mir wirklich auch natürlich, dass ich immer mein eigenes Geld verdient habe und nicht, Papa, kann ich mehr was haben oder so. Mhm. Deshalb, also das hat mich sehr erwachsen gemacht natürlich auch. Ja. Und
es gibt auf jeden Fall eine wahnsinnig große Freiheit am Anfang. Gibt es Schlagzeug noch?
Ja. Ich meine, es gibt dann halt die Becken habe ich schon 10-mal getauscht, aber es ist also das Basic Set ist immer noch da und es ist auch immer noch gut. Also das ist, man verändert eher seinen Schlagzeuggeschmack dann, dass man, also, und das ist meistens eher, dass man sagt, entweder kauft man sich plötzlich lauter große Becken oder ja, man hat so lauter kleine oder ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, wo ich so Jazzrock gespielt habe, wo man dann, also ich hatte dann 4 Toms und dann habe ich mir noch 3 Roto-Toms, dass man dann so, ich mache das mal vor, so oder man kann natürlich, also man kann sich so ein Phil Collins-Dings, ja, da machen. Das habe ich dann, weil es aber dann so ein Riesenschiff war und da habe ich das etwas runtergefahren und jetzt habe ich wieder das alte Set und ich meine, wer spielen kann, spielt auch auf dem kleinen Set, aber ich habe es immer noch ganz gerne. Es ist halt mein
Wie viele Instrumente spielst du denn da? Also du hast Klavier gelernt, du hast Schlagzeug offensichtlich.
Also ich habe am Anfang Klavier gelernt und über Klavier so auch, also ich habe Bach und Bartok gespielt und über Bartok bin ich dann zum Rhythmus gekommen und dann wollte ich plötzlich, ich habe schon immer, also Popmusik gehabt mit meiner Lehrerin, also Bach, Bartok und Beatles und die waren nicht so konservativ und dann hat sie gesagt, okay, wenn du Beatles spielen willst, können wir auch mal was von Beatles spielen.
Cool, ja, das ist schön.
Und dann haben wir das gemacht, dann habe ich eben, ja, so Blues und Rock, dann wollte ich schon Schlagzeug machen, dann kam dieses olle Schlagzeug, aber von Anfang reicht es immer noch so über mich. Und in meinem Studium für Musik habe ich halt, war mein Hauptfach, also nicht jetzt wie ein, also ich hatte nur 2 Stunden Unterricht, nicht wie wenn man jetzt am Konservatorium ist, aber da habe ich Schlagzeug und Vibraphon gemacht. Und deshalb spiele ich ja seit vielen Jahren Vibraphon, habe auch in einer Latin-Band mal gespielt.
Aber hilf mir, Vibraphon, und, ich habe nichts vor Augen.
Vibraphon ist, also es gibt 2 Arten, das eine ist aus Holz,
ja,
das ist quasi das Xylophon, das kleine, und das große ist die Marimba, die aber dann, wie die weißen und die schwarzen Tasten, das ist so, ja, also so eine Marimba, da stellt man sich immer 3 Mariachis vor, die dann so, das ist dann so 2,50 Meter lang und so. Okay. Und das Vibraphon ist quasi die Mutter von allem, was Metall ist, also Metallophon. Okay. Und da ist aber das Besondere, dass es ein Pedal hat, wie ein Klavier. Und deshalb kannst du halt Einzeltöne spielen oder du kannst dann so einen Akkord spielen oder so ein Arpeggio auch spielen und so. Und das war ja dann, weil ich das so lange gespielt habe, die Idee, das irgendwie bei der 3-Fragezeichen-Tournee einzusetzen. Mhm. Und ich sagte, okay, ich habe auch schon vor vielen Leuten gespielt, dass ich da auf die Bühne komme und irgendwie 10.000 Leute gucken da und dann fange ich an auf meinem Vibraphon. Das war nicht mal meins. Also, und das war eins, auf dem ich eigentlich gar nicht spielen konnte. Das war nämlich das Falsche. Aber ich habe gesagt, die haben gesagt, es gibt kein anderes Tournee-Vibraphon. Habe ich gesagt, das mache ich, ja. Ich habe es dann meinem Vibraphonlehrer gesagt, was, auf dem hast du gespielt? Und das war sehr, sehr lustig. Also es ist eigentlich, in der einen Band spiele ich Schlagzeug, in der anderen Band Keyboard und Vibraphon habe ich jetzt nur Unterricht. Aber wenn es geht, würde ich fast gerne auch mal wieder Vibraphon spielen so mit Latin-Musik oder sowas. Oder eben eigentlich Jazz. Also Vibraphon ist für mich eher so die Jazz-Ecke.
Ja, aber dann hast du auf jetzt aktuell 2 Bands oder noch mehr?
Also zurzeit habe ich eigentlich nur eine. Aus der zweiten bin ich gerade ausgestiegen.
Okay.
Das müssen wir rausschneiden. Eine andere Geschichte.
Okay.
Und Dann habe ich noch so eine Funband, wo ich aber mehr so, wo ich eigentlich nicht so doll spiele, so ein bisschen Keyboard oder so. Da bin ich mehr so Coach. Die habe ich vor vielen Jahren mal gecoacht. Die coache ich jetzt wieder. Ja, und auch wenn sich irgendwas ergeben würde, mache ich das auch. Also es ist, ja, und eben einmal in der Woche, das ist auch ein heiliger Tag, weil ich an der Musikschule bin, dass jeder Mittwochvormittag geht dann nicht synchron. Also außer, außer jetzt, wo gerade Sommerferien sind oder so. Aber wo ich dann sage, das halte ich mir irgendwie frei, wo ich sage, das muss doch möglich sein, cool, dann 4,5 Tage den Job zu machen. Und weil das wär blöd, wenn ich das mache und dann immer bei jeder zweiten Stunde sage, nee, heute kann ich nicht wegen Synchron. Und das hat sich aber ganz gut eingebürgert, dass ich sage, ich mache sonst alles Mögliche, aber eben der Abend ist dicht und gut, Wochenende mache ich sowieso nicht so viel. Also geht eigentlich darum, dass ich sage, also Synchron, alles ist mein Leben, aber es gibt eben noch ein zweites Leben und ein drittes. Also
cool. Möchtest du eigentlich noch einen Schluck Wein haben? Soll ich würde das einmal... Ja. Vor allem, dieses Wasser ist demnächst leer. Ich hole noch eine andere Flasche. Es gibt noch eine. Danke. Oh, Entschuldigung. Ich nehme das. Ich bin auch gleich wieder da. Es ist ja alles noch im Kühlschrank. Du hattest mir geschrieben, dass du mit viel Sprudel bist. Und ich hatte dann gedacht, vielleicht trinken wir doch mehr Wasser, weil es einfach so warm ist. So.
Ja, einfach so Klassik halt, so will ich. Das ist auch ein bisschen, wie ich sage, also früher gab es Mineralwasser so, jetzt gibt es dann immer medium, fein, perlig und 8 verschiedene Arten und du kannst auch irgendwie Wasser aus Neuseeland haben oder so. Also da bin ich auch ganz schlicht, eigentlich, wenn man in Gegenden ist, kann man froh sein, wie Berlin, wo es einfach gutes Leitungswasser gibt und dann tue ich mir aus so einem Soda-Otto dann irgendwie was rein und dann ist es auch gut. Also ich muss auch nicht immer sagen, ich trinke jetzt die folgende Marke oder sowas.
Das ist auch Quatsch.
Ah. Das ist schon voll okay. Der Wein ist sehr lecker.
Ja, das freut mich. Ich probiere tatsächlich hier auch einfach immer neue Sachen aus. Ich gehe immer nur zu einem Bioladen und dann stelle ich mich da ins Weinregal und schaue dann so nach, was die da so haben und dann...
Ich weiß ja nicht, was bisher die Leute getrunken haben.
Es gab Luise Luno hat praktisch auch, hat nur gesagt Weißweinschorle und trocken. So, da kann man leider auch in viele verschiedene Richtungen gehen, aber das hat auch irgendwie geklappt. Ansonsten, was hatten wir denn sonst zu trinken? Wir hatten so ein paar Cocktails, also Caipirinha oder so, aber ich glaube, das meistgewünschte ist Champagner.
Mit Schirmchen oder ohne?
Ohne.
wenn ihr dann immer sagt, hier wird jeder Wunsch erfüllt, dann sagen wir jetzt aber mit Schirmchen.
Also wenn jemand das dazu schreibt, mit Schirmchen würde es das geben. Der Kai Schwind hat sich Whisky Sour gewünscht. Das ist dann irgendwie Whisky mit Zitronensaft und so weiter und so. Doch, und dann wird das, ich sage das aber auch mal dazu, wir mischen das hier schon selber vor Ort, aber es kann sein, dass wir das zum ersten Mal machen und wir uns rantasten müssen, dass es nach was schmeckt.
Ich meine, wenn ihr so ein nettes Angebot macht, so nicht, dass die Leute dann sagen, also mein Lieblingschampagner ist folgendes, der müsst ihr dann...
Auch das hatten wir schon. Nicht, das ist der Lieblingschampagner, aber Champagner haben wir getrunken. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal, das Gehirn lässt schon nach, aber ich glaube, 2 Mal hatten wir Champagner.
Hätte ich auch sehr drauf gestanden, aber bei Champagner, das finde ich, da stehe ich so drauf, da werde ich sehr schnell lustig. Also komisch, es ist...
Also es wäre auch jetzt kein Problem.
Nein, wir bleiben jetzt dabei.
Das ist ja auch richtig. So, entschuldige, wir hatten das unterbrochen. Du hast mehrere Bands, hast einen Tag in der Woche frei. Also einen halben Tag für dich freigehalten, dass du da Musik machen kannst. Das heißt, Musik nimmt einen relativ großen Bereich in deinem Leben eigentlich ein.
Ja, weil ich habe auch viel komponiert, also Songs und eben, deshalb stehe ich so auf Songtextlesung, also auch, auch sicher 100, 200 Songs selber geschrieben und getextet. Wobei ich auch immer gerne Sachen covere, das macht mir besonders Spaß, dann irgendwelche Klassiker halt irgendwie mit deutschen Texten, also zu versehen. Ich habe halt so eine Deutschrock, Deutsch, früher hätte man sogar fast noch gesagt Politrock oder so. aber das ist ein bisschen out. Aber wir spielen noch und aber 90% ist sozusagen mein Zeug und also Musik und Text und wenn halt irgendein Cover mir gefällt, oder ein Song mir gefällt, dann schreibe ich dann deutschen Text drauf.
Ich habe gehört, du hast eine Synchronhymne geschrieben und gemacht.
Die habe ich aber eigentlich mit Benjamin Völz zusammen gemacht. Ja. Das ist die, wenn die könntet ihr noch einspielen. Ich habe immer noch, der Verkauf war nicht so toll, aber es gibt eben immer noch, glaube ich, 100 Exemplare dieser Single.
Wo also, kriegt man die?
Hättest du das gesagt, hätte ich sie mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob sie noch so autorisiert ist. Die haben wir aus so einer Laune heraus gemacht. Da geht der Refrain immer, das ist eigentlich eine Synchron-Polka. Also wenn es eine Hymne wäre, würde es noch gehen. Aber das ist ja richtig so mit so einer üblen Drummaschine. So richtig ganz schlimm. Und das ist, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen sowas Schlimmes machen wie Voodoo Party mit James Last. Also so, weil es gibt dann die Originalfassung, synchron, wir sind die Stimmen aus der Dunkelheit, also so klischeehaft, einmal vorn zu kurz, einmal hinten zu breit. Also so, wir haben alle Versatzstücke, die so beim Synchron kommen, in diesen Text machen. Und dann ganz grauenvoll. Und das Schlimmste ist auf der Rückseite von der Platte, ist, da kannst du das selber singen, das ist wie eine Karaoke-Version. Und dann hatten wir dann in der Wohnung, was ja nicht im Studio war, sondern es war in der Wohnung, waren so 20, 30 Leute, die dann so, wie man das von diesen schlimmen James Last, also Partyplatten mit James Last, und dann sangen die alle völlig betrunken oder eigentlich eher pseudo-betrunken, aber vielleicht hatten die dann auch was getrunken, mussten die den Refrain dann singen. Und es war quasi so, dass wenn du den Text gekonnt hättest, konntest du das dann singen. Also Original- und Karaoke-Version. Aber ich glaube nicht, dass Ben so glücklich wäre, wenn ihr das spielen würdet, müsste ich ihn nochmal fragen. Es war einfach so ein Spaß und ein Spaß, der sogar uns was gekostet hat, weil wir, glaube ich, 250 Schallplatten, also Singles, gepresst haben. Und jetzt kommen immer Leute und sagen, ja, ihr habt doch da dieses Lied, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange her.
Aber du kannst ja mal nachfragen, und wenn es klappt, dann hängen wir das einfach hinten dran.
Ja,
das wäre ja irgendwie ganz witzig. Aber schön. Ansonsten kann man dich ja anschreiben vielleicht, dass man das hat. Und ich habe auch, mir wurde das von Robert zugesteckt, das hier, dass du das gemacht hast. Das ist, das halte ich in den Händen, das erste inoffizielle Synchron-ABC, geschrieben von Stefan Krause.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ich stehe ja sehr auf Scherz, Satire, Ironie und schreibe auch manchmal so Glossen über Synchron. Und dann ist mir eingefallen, dass es so viele Klischees gibt auch über Synchron, wie man sich das vorstellt, eben von Rotlicht bis ich weiß nicht was, aber auch so Sachen erklären, also was heißt off, was heißt on, was heißt auf 4, und ich wollte das aber dann eben nicht so Essays schreiben, sondern dann dachte ich, dann mache ich es wie ein Lexikon mit Verweisen, also dass viele Dinge, die man in so einem Synchronbuch findet, wo dann steht eben on, off, auf 4, ad libitum oder so.
Was heißt auf 4?
Auf 4? Hm? Steht es da?
Ja, hier. Ich würde es da stehen.
Lies doch mal vor.
Nach den Zeilen 1, 2 und 3, kann man auf der Leinwand bzw. auf dem Monitor, kommt eigentlich die 4. Eigentlich schon, jedoch nicht beim Synchron. Die theoretische 4 ist der Beginn des Takes.
Jetzt.
Die Anweisung, auf 4 zu sprechen, kann bedeuten hart 4, gern auch knallhart 4. Oder aber eine sehr späte sogenannte Rentner-4. Stimmt. Hier empfiehlt es sich, ins Original zu hören und oder den Rat der Cutterin einzuholen.
Ja.
Das also, ist auf 4.
Das ist auf 4, genau. Weil viele Sachen, also es ist schon ein Buch, ich habe davon 100 Stück gemacht und so, und die sind jetzt alle weg. Weil es ist schon, man muss irgendwie synchron ein bisschen kennen. Es ist jetzt nicht so ein Buch vom Erklärbären, Synchron, eine verkannte Kunst oder so, weil es einfach sehr, sehr satirisch ist und weil ich auch viele Sachen verarsche und letztendlich auch Kollegen verarsche, die ja. Mich selber auch verarsche. Aber dass man sagt, man muss diesen Job ernst nehmen, um lustig sein zu können oder ja. umgekehrt. Also das ist so ja, das, cool. Das ist eigentlich beides.
Rohrbecken. Das Gegenteil von Wilken.
Ja.
Aber sind das Sachen, die du dir da ausgedacht hast? Also übrigens, das Rohrbecken ist eine spezielle Synchrontechnik, einen zu langen Text so schnell zu sprechen, dass er am Ende doch noch passt.
Ja, da habe ich, das ist einfach Sachen, die Oliver einfach, für die er berühmt ist.
Ja.
Dass, wenn man sagt, du hast irgendwie noch 23 Frames, und dann kriegt er noch einen Satz rein, wo alle sagen, das geht gar nicht. Und das habe ich, glaube, aber Rohrbecken habe ich selber erfunden.
Ja,
okay. Ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt, am Anfang war es ein Brainstorm. Ich habe einfach geguckt, was fällt mir für A ein bis Z. Ja. So, und bei manchen Sachen, manche Buchstaben sind etwas besser belegt. Und bei manchen dachte ich, was habe ich denn bei Y geschrieben zum Beispiel?
Das
war, glaube ich, ganz schwierig.
Aber du hast zu jedem etwas gefunden.
Ja, dann doch, aber ich wollte eigentlich keinen
Buchstaben. Ah, das X'en. Du hast das X'en erklärt.
Ja.
Hast du auch erklärt, warum das so heißt? Darüber habe ich mit Kai nämlich geredet. Wir wussten das nicht, woher das kommt mit dem X'en. Also wir wissen ja, was es ist, aber wir wissen nicht, warum das so genannt wird.
Ich glaube, dass das wie auf so einer Delete-Taste ist ja so ein X, dass du sozusagen alles andere, was neben dir ist, löscht und deshalb sprichst du, obwohl du mit drei Leuten gerade im Gespräch bist, sprichst du nur deins.
Okay.
Also das ist jetzt meine Erklärung. Was
ja.
habe ich geschrieben?
Ich glaube, du erklärst die Technik. Also
ach so.
Auf der Leinwand, also du hast nur erklärt, was das X ist, dass man das getrennt aufnimmt. Yvonne ist dein Y. Eine spezielle Technik, das besonders bei besonders einfühlsamen Katharinen. Das Yvonne gibt der Synchronsprechenden das schöne Gefühl, quasi aus eigener Kraft synchron zu sein. Wenn man die Schwimmflügel nicht mehr spürte, dachte man als Kind ja auch, dass man schon alleine schwimmen konnte. Yvonne?
Ja. Nein, das ist eine Freundin von mir. Und dann
okay.
dachte ich, aber die dann wirklich so die einen, deshalb kam ich auf, ist ein bisschen weit hergeholt, aber kam ich auf die Schwimmflügel, dass man sagt, man hat keine Ahnung und die sagt, mach mal so. Und die trägt einen durch den Teak. Und da mir sonst für Y nichts einfiel, habe ich aus ihrem Namen habe gesagt, ja, du, das hast du jetzt aber ganz toll, Yvonne sozusagen.
Ja, sehr schön. Und darunter steht, Zeit ist Geld und Zeit in Klammern gute Alte vorbei. Definitiv.
Ja, das war dann
auf jeden Fall.
Das war dann der Schluss.
Schön. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Ich werde mir das nämlich von Robert auch ausleihen und einmal durcharbeiten, aber er hat mir das heute vorbeigebracht. Ich dachte, ich muss es wenigstens einmal mit hier erwähnen, dass du auch noch sowas machst nebenbei.
Ja, es gibt ja auch noch so, von wegen, haben Sie noch andere Hobbys? Also ich bin ja auch ich bin in so einem Synchronsprecherverband, im IVS, das ist unser Berufsverband. Da bin ich jetzt keine große Nummer irgendwie, sondern aber ich mache gern die Zeitung. Und da gibt es so eine Zeitung, die heißt Unsynkbar. Und die Leute immer sagen, was soll denn das? Ich sage, ja, unsynchronisierbar und unsinkbar, wie die Titanic. Und daraus haben wir dann Unsynkbar. Ist immer schwierig, wenn man Leuten so ein Wortwitz erzählen muss. Und so. Aber in der Unsynkbar, die so 4-5 Mal im Jahr erscheint, schreibe ich zum Beispiel immer so Glossen. Und die heißen eben aus dem Off. Also das irgendwas, was mir gerade einfällt, entweder was über die dass das Synchronleben immer schneller wird oder immer hektischer oder manchmal geht's um die Arbeit selbst, manchmal geht's um Schauspieler, um alles Mögliche, was mir dann so einfällt. Aber insofern bin ich auch, das ist auch so meine Art, dass ich gerne, bin ich so ein Fan oder ja, so Kurt Tucholsky oder so, also ich fände es immer toll oder finde es bis heute toll, solche Essays zu lesen, wo ich sage, ich würde auch gern mal so was aus dem Ärmel schütteln und dass man sagt, man schreibt einfach mal so ein Thema, sag mir ein Thema, schnipp, und dann schreibe ich dir einfach so eine lustige Glosse, so ja, wie in Tageszeitung manchmal so ein Streiflicht ist oder sowas.
Ja.
Oder der Axel Hacke-Kommentar in der Süddeutschen, wo er sagt, der muss jede Woche einmal eine große DIN A4-Seite schreiben zu zu irgendeinem Thema oder sowas, was ihm einfällt. Aber das ist das so, also ich habe keine Ambition, einen Roman zu schreiben, aber ich würde gerne mal so vielleicht auch mal diese Glossen veröffentlichen oder irgendwie zusammenfassen oder auf alle Fälle eher kurze Sachen. Also Romane lese ich gerne, aber
auch privat eigentlich?
Ja.
Ja. Also das heißt, du machst eigentlich, du sprichst ja ganz viel und dann machst du trotzdem noch. Obwohl, nee, du machst ja nicht viele Hörbücher, genau, du machst ja eher so.
Nee, also ich lese einfach gern Bücher und das ist eben, also eben bin ich ein großer Fan von John Irving oder sowas und wo, nur wenn man dann den neuen John Irving kauft und ins Buchgeschäft geht, weil ich ja auch noch ein anständiger Mensch bin und nur selten, so selten wie möglich was übers Internet bestelle, sondern einfach noch Buchläden frequentiere, dann ist ja das Verrückte, wie das Buch zum Film, dass einfach jetzt ein Roman rauskommt und während und wenn der rauskommt und liegt in der Auslage schon das Hörbuch.
Ja, das wird parallel gemacht.
Und dann ist es entweder eben Ufos Beck oder Christian Brückner oder es ist Senta Berger oder Hannelore Hoger, wenn es um einen Frauenroman geht. Ja. Jetzt übertrieben gesagt. Aber es ist einfach so, das ist mir erst vor ein paar Jahren mal aufgefallen, dass bei den ganzen Neuerscheinungen war schon die Hör-CD dabei. Und früher gab es das so im Nachhinein eigentlich erst. Ja. Und jetzt ist es einfach produktionstechnisch so auf den Punkt gebracht, wo ich immer denke, wenn du ein großes Werk einliest, was so knapp veröffentlicht ist, dann muss ja die deutsche Fassung schon zum Lesen da sein, obwohl das Buch noch nicht mal gedruckt ist. Also das muss ja einen Vorlauf haben.
Auch. Ich bin ja auch bei den Hörbuchaufnahmen nicht dabei, aber das, was ich ja auch nur mitbekomme, ist, dass diese Sachen doch durchaus immer unter sehr hohem Zeitdruck dann entstehen, dass man teilweise nicht das komplette Skript hat, sondern auch nur erstmal ein halbes Skript unter Umständen und dann erstmal schon mal loslegt und so.
Also zumindest bei den Bestsellern, so, ich hätte jetzt beinahe Blockbuster gesagt, aber da ist es ja genauso bei den Synchronen, also bei den Blockbustern, die dann irgendwie Paris, Rom, Gelsenkirchen mit rotem Teppich irgendwie gleich gestartet werden müssen, da hast du noch nicht das Material aus Amerika, meistens aus Amerika, und sollst hier aber so eine fertige Fassung machen. Das ist so ein Stress. Und bei den Büchern, denke ich, ist das auch erst seit ein paar Jahren. Also früher erschien ein Buch, und dann sagt man, und jetzt hat der und der oder die das Buch gelesen. Und das ist ganz toll, wenn man so und jetzt musst du dich gleich entscheiden, dass du nicht sagst, ich lese das und dann kommt vielleicht jemand, ich würde das gerne mir von jemand vorlesen lassen, sondern das ist einfach immer so ein Paket. Also kriegt dann den Doppelpack, kauft dir gleich das.
Aber hörst du die Sachen auch gern oder bist du doch der Selbstleser?
Also ich bin ja super Selbstleser. Also ich bin, ich sag mal, dadurch, dass ich Zugpendler bin, früher 6 Stunden und dank der großartigen Leistung der Deutschen Bahn jetzt 4 bis 4,5 Stunden.
Aber also funktioniert nach München, die?
Ja, es geht schon. Also, nein, lass uns die Zeit nicht ver... Nichts gegen die Deutsche Bahn. Nein, aber ich nutze die Zeit, wenn ich nach München fahre, oft, um Bücher zu hören. Also ich habe dann, aber ich lese auch eigentlich viel und schreibe dann auch viel, was mir so einfällt. Aber zumindest bin ich nicht der Typ, der zu Hause sitzt im Sessel und sagt, jetzt höre ich mal ein Roman oder sowas. Also damit benutze ich eigentlich die Zugfahrten und also Reisen überhaupt dazu. Und sonst bin ich einer, der also am liebsten abends im Bett liest oder sowas. Mhm. Also wie jetzt nicht mit der Taschenlampe oder sowas, aber ich lese gerne noch lange Romane und wenn es mich packt, ist es plötzlich 2:30 oder sowas. Also.
Dann liest du diese durch.
Nein, das, so ein Bücherfresser bin ich nicht, aber ich kann manchmal nicht aufhören. Aber insofern habe ich auch wirklich zu wenig Zeit, ganz viel zu hören. Das Phänomen, dass ganz viele Leute, die Auto fahren, ich habe zwar seit meinem 18. Lebensjahr einen Führerschein, habe aber aus Vernunft, ökologischen Gründen oder sowas, also ich brauche das nicht, ich bewege mich mit Fahrrad und BVG hier in Berlin und Öffentlichen, das geht, was aber auch dazu führt, dass die Leute mich für so einen Öko halten. Hast du denn einen Führerschein? So wie sie mich fragen, hast du denn Internet? Hast du denn Führerschein? Sag ich, ja, habe ich, aber ich brauche kein Auto, ich fahre von Zeit zu Zeit mit dem Auto. Und was ich dann wieder toll finde, was, wenn ich jetzt alle paar Tage mit dem Auto lange Strecken fahren müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch Hörspiele über Hörspiele hören, was ja für viele genau die tolle Sache ist. Aber das geht bei mir halt nur beim Zugfahren.
Aber hörst du dann auch deine eigenen Sachen an? Also anschauen fast eher, wenn du im Synchron bist, guckst du die Sachen von dir an, um mal zu gucken, wie ist denn das jetzt insgesamt? Oder man hat ja gar keinen richtigen Gesamteindruck im Atelier, oder?
Nee, aber ich will jetzt kenne ich mich schon gut genug. Also ich sag mal, es gibt
ja, es das gibt, ist ein gutes gibt, Argument.
Nein, manchmal kriege ich auch einen Schreck und irgendwie zu Hause läuft der Fernseher und dann gucke ich um die Ecke und sage, das bin ja ich.
Ja,
okay. Weil es ja nicht immer, man macht ja auch so ein bisschen irgendeiner Krimi-Dingstar-Serie, der Drogenhändler oder der fiese Rechtsanwalt sagt, oh, das war ja ich. So. Und dann ist er wieder weg oder sowas. Ja, das ist ja. Bei großen Filmen, wo ich auch wirklich ja, mich sehr freue, dass ich das gemacht habe, da gehe ich dann auch extra hin und versuche dann aber auch wirklich davon abzusehen, weil das ist so eine Schauspielerkrankheit, dass man, wenn man in der Branche arbeitet, dass man dann immer nicht nur sich selber hört, sondern du siehst einen Film und sagst, naja, das hat der Jakob. War das der Jakob oder wer hat das synchronisiert? Weißt du, dann kriegst du den ganzen Film, oder wer ist denn das, der den so. Also da bin ich schon schwer ausgeschimpft worden, wenn man dann so fachsimpelt, wo man sagt, willst du dich jetzt drüber unterhalten, hier wie bei der Quiz-Sendung, wer hat das synchronisiert und so. Weshalb ich zum Beispiel meiner Freundin dann oft nicht sage, dass ich synchronisiert habe in dem Film und sie erkennt mich dann nicht. Weil ich dann sage, ja, dann wärst du abgelenkt. Dann würdest du immer sagen, bist du das jetzt
oder ja,
so?
Ja, ja.
Und das ist jetzt nicht so, dass es kokett ist oder sowas, ja, sondern das würde mich, wenn ich ins Kino gehe, eher so ein bisschen, oder beim Fernsehen auch ablenken muss. Außer ich sage jetzt, ich habe dir von dem Film erzählt, dann gehen wir da rein oder so. Und dann ist eigentlich das Beste, die alte Synchrongeschichte, wenn sie das im Laufe des Films vergisst.
Cool.
Also wenn sie hinterher sagt, das hast du schön gemacht und das gefällt mir oder so, ist es gut, aber nicht, dass man bei jedem Take, bei jedem Satz, den man, den kenne ich, der das gesprochen hat, oder so, weil dann ist ja genau die Illusion weg vom Synchron. Also eigentlich muss man ja sagen, ich glaube, dass diese Stimme, selbst wenn ich im Abspann vielleicht lese, dass das der und der war, aber ich glaube, dass jetzt, obwohl der eigentlich im Original Englisch spricht oder Japanisch oder Russisch oder sowas, dass, wenn man diese Illusion nicht herstellen kann, dann ist es für mich auch keine gute Synchronisation. Eigentlich muss ich mich, obwohl ich selber das mache, muss ich mich in einem Film eigentlich so verlieren, dass ich nicht immer diese zwei Ebenen spüre, dass ich sage, wer hat das synchronisiert? Oder so, oh, das war jetzt aber asynchron oder sowas. Ja, das ist aber das ist eine Berufskrankheit, die manche haben, die ganz schlimm, und ich habe die eigentlich nicht. Das muss man sich auch trainieren, so ein bisschen.
Das ist gut. Obwohl mir das mit den, dass man Leute erkennt oder nicht, für ein Hörspiel muss ich gerade besetzen, und da habe ich eine Sprachprobe angehört, wusste aber nicht, wer das macht. Und dachte, ist total schön, interessant. Doch, das ist sehr gut. Und habe dann auf den Namen geschaut und dachte, warum hast du den nicht erkannt? Sag mal, den kennst du doch voll gut, weil er schon mal bei einem anderen Projekt da war und so. Aber das passiert einfach manchmal, wenn Leute einfach eine Rolle spielen, dann so anders klingen und außerhalb des Kontextes, wenn man das nicht erwartet, dann ist das einfach eine andere Person. Dann ist das
ist ja auch ein Kompliment. Genau. Also es gibt ja Leute, wo man sagt, das ist immer die Stimme oder so.
Ja.
Kann man sagen, das ist jetzt eindimensional oder so. Ist ja wurscht. Manche haben so ihren Hauptton sozusagen. Und mir macht es halt so wirklich Spaß, so ein Chamäleon zu sein. Und dass Leute sagen, da kenne ich dich. Und dann sage ich, und das habe ich auch gesprochen, hätte ich nie gedacht oder sowas.
Ja.
Aber das ist einfach, weil es Spaß macht. Also man muss, es gibt auch bestimmte Dinge, die man nicht herstellen kann. Also so nicht, dass man sagt, ja, ich kann in 1000 Farben und ich bin so. Also wenn jemand sagt, kannst du Italienisch, sage ich, ja. Kannst du Französisch sprechen? Ich kann französischen Akzent. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich kann einen guten russischen Akzent, weil ich nie Russisch gelernt habe oder so. Also ich finde immer, es ist auch so eine Ehrlichkeit, dass man immer sagen muss, was man kann und was man nicht kann. Weil es ist viel peinlicher, zu sagen, ja, natürlich kann ich das in Französisch sagen. Und dann sagt er einen ganzen Satz. Und man dachte, man muss nur französisches Essen bestellen oder so. Also ja, quasi, dass man auffliegt, dass man den Mund so voll genommen hat und eine dicke Bugwelle geschoben hat. Das finde ich 10-mal peinlicher, als ganz bescheiden zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das kann oder sowas. Also, wenn man, also zum Beispiel so, wenn du ausländische Filme, plötzlich musst du was sprechen. Ich sag, ich habe schon Kantonesisch und Spanisch und Katalan gesprochen oder so. Ich sag immer, und Russisch natürlich und alles. Ich sag dann aber, gib mir eine gute Sprachberatung. Ja. Wenn die dann sagen, das war sehr schön für ihr russischer Drogendealer oder sowas. Ja, das sage ich, danke, aber ich nehme das nur musikalisch auf. Ich verstehe das ja dann gar nicht oder so. Also insofern mache ich es wie ich singe das so nach und versuche so eine Melodie zu machen, dann ist es auch gut. Aber ich würde nicht sagen, ja, kann ich alles oder so.
Also, interessant.
Wenn es peinlich ist, ist doch immer doof. Ja.
Also ich habe noch mindestens zwei Sachen, auf die ich einmal kommen möchte. Das erste ist, wenn du keine Schauspielausbildung hast, und wir haben ja darüber geredet, dass du sehr viel dir passives Wissen angelegt hast durch Zuschauen und Angucken und Wissen und
Learning by doing, learning by viewing. Also genau, wirklich richtig. Synchron-Heroen als Kind, schon seit der Zeit als Kind immer beobachten, wie die lesen, wie die gucken. Also das war ganz, 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 ganz viel.
Wenn du, weil du auch das gerade beim Computerspiel, deswegen bin ich da gedanklich noch, weil du gesagt hast, bist du voll reingegangen, obwohl du sowas eigentlich gar nicht machen würdest, das gar nicht so deine Welt ist. Wie gehst du mit Emotionen um? Also wie gehst du in Emotionen rein oder wie erschaffst du dir die, wie ist da dein Umgang damit?
Also wenn sie, wie mit guten und schlechten Filmen, also wenn ich eine gute Vorlage habe, jetzt sage ich mal beim Synchron, dann versuche ich mich da reinzufühlen. Wirklich, ich finde es viel schwieriger, wenn man sagt, ja, der ist jetzt ganz traurig und der hat aber so ein Gesicht wie ein Kühlschrank, wo ich dann sage, da habe ich richtig den Ehrgeiz, wo ich sage, ich höre das Original und glaube dem kein Wort. Ich glaube dem nicht die Träne oder ich glaube ihm nicht die Aggression, egal welche Emotionen. Und dann sage ich, anhand des Textes stelle ich mir vor, wie die Emotion sein müsste. Natürlich in Absprache mit der Regie, nicht, dass man dann irgendwie auf so ein Gesicht dann irgendwas macht, was nicht da ist. Denn dann würde das ja auch zu sehr auffallen. Mhm. Aber natürlich ist es immer am schönsten, sich in eine Emotion reinfallen zu lassen, was nicht immer unbedingt immer nur Lachen und Weinen sein muss oder sowas. Und betroffen zu sein heißt auch nicht, dass man dann so ganz leise spricht oder sowas. Also es gibt einfach Leute, die, das ist großartig, wo man wirklich sagt, man versucht ganz nah ranzukommen. Ja, also eine Geschichte, ich meine, das ist ein bisschen, fällt mir jetzt aber ein. Also ich habe, es gibt so ein Biopic über Truman Capote. Dann habe ich den Capote gesprochen. Und da gibt es einen Take, eine Szene, da ist er so in so einer New Yorker Gesellschaft, ist schon ein bisschen angetrunken und alle plaudern so ein bisschen. Und der Take, eine Frau sagt, wer ist denn schon ehrlich? Und dann sagt Philipp Seymour Hoffmann, großartig, sagt mit so einer hellen, nachgemachten Capote-Stimme, I'm honest, ich bin ehrlich. Mhm. Diesen Take habe ich 56 Mal aufgenommen. Was bei drei Worten ein bisschen schwierig ist. Aber eigentlich mehr als 20 habe ich nicht. Man kann nicht sagen, ich bin ehrlich oder sowas. Ich wollte einfach nur, er hebt so sein Glas und sagt, I'm honest, ich bin ehrlich. Auf die Frage, wer ist denn schon ehrlich? Ich bin ehrlich. Ja? Und nicht als, ich bin ehrlich. So, das sind manchmal so Nuancen. Und das war wirklich so ein sehr komplizierter Film mit komplizierter Regie auch und so. Wo ich manchmal sage, ist ein bisschen überzogen. Manchmal wünsche ich mir aber auch bei Filmen, wo es so schnell gehen muss, dass ich sage, Darf ich nochmal den Satz anders sagen? Darf ich es nochmal so probieren?
Ja.
Vielleicht. Also das ist so, manchmal ist es zu viel, wo man sagt, ey, ich muss jetzt nicht den Atmer 20 Mal machen, bloß so. Das ist so ein Sounddesign-Quatsch, wo ich manchmal sage, braucht keiner. Und gleichzeitig bei anderen Filmen, die es verdienen, gucken die Leute auf die Uhr und sagen, hier, wir müssen das schneller durchziehen, wo ich sage, ich würde gern ein bisschen mehr arbeiten, zum Beispiel an Emotionen. Ich würde da eigentlich noch mehr reinkriechen in die Rolle auch.
So. Aber für den Capote hast du doch einen Preis bekommen, oder? Das war doch der, habe ich das richtig mir gemerkt?
Ja, das war der.
Ja,
da war ich auch so, da war ich sehr stolz auf. Andere Geschichte, das ist aber auch lustig, weil es auch viel mit Synchron zu tun hat. Also man weiß ja, dass Philipp Seymour Hoffmann war ja nun ein sehr großer Mann und ziemlich dick auch. Und in allen möglichen Rollen hat ihn immer ein Kollege gesprochen, sehr oft in diesen Mission Impossible Filmen und sowas. Ja. Also, und dass ein Typ, der irgendwie 1,80 groß ist oder 1,85 und 120 Kilo wiegt, ein Truman Capote, der im Original 1,52 groß ist und 55 Kilo gewogen hat, wie der den gespielt hat mit der Frisur. Ich weiß nicht, ob sie den dann in die Erde gestellt haben, damit der, weil er war viel kleiner als alle anderen. Mhm. Naja, und ich habe den dann so, ich habe den gespielt und ich habe ihn gespielt und später sagten die Leute dann, ja, du sprichst doch jetzt immer Philipp Seymour Hoffmann. Ich sag, guckt mich mal an oder hört euch meine Stimme an. Also ich kann meine Stimme leichter machen, aber ich kann doch nicht so. Das wirkt doch bei mir nicht, ja. Und ich sage, und das ist das Schöne, deshalb bin ich nicht nach dem Film sagen, bist du jetzt die Feststimme von Philipp Seymour Hoffmann? Sagt, seid ihr bekloppt? Also er ist der andere Kollege die Feststimme, weil eigentlich in 90% Philipp Seymour Hoffmann immer sehr, ja, mag ich war und da hat das immer gepasst und ich bewundere das noch heute, wie die das filmisch, aber eher auch von seinem Spiel her gemacht haben, also quasi sich zu diesem hellstimmigen Zwerg da zu schrumpfen. Mhm. Ja? Aber das ist dann so zu dem Thema Feststimme, wenn man sagt, ja, den hast du doch mal gesprochen. Dann sage ich, ja, ich habe ihn gesprochen, weil er so ein großartiger Schauspieler ist, dass das der ist, Typ zu meiner Stimme passt. Und ich bin aber doch nicht die deutsche Stimme. Also ich sage, ich bin die deutsche Stimme von Stefan Krause und weiter nichts. Und wenn es passt, dann ist es okay. Ja? Also das, so sollte es sein. Deshalb gibt es auch für mich, ich mag es immer gern, wenn ich habe viele Leute auch schon öfter gesprochen.
Ja.
Manchmal war ich auch traurig, wenn sich der Verleih bei einem oder der Sender beim Casting gegen mich entschieden hat, weil ich es einfach so toll fand, die Rolle oder so. Andererseits, es gibt kein Recht. Ich kann nicht sagen, ich habe den 13 Mal gesprochen und dann sagen die, nein, die sehen das anders oder sowas. Also das sehe ich dann recht sportlich. Ja. Ich bin, entweder sage ich, ja, okay, ist mir der Film nicht so wichtig. Gibt so Produktionen, wo ich traurig bin, zum Beispiel bei dieser Superserie Sherlock.
Ja.
Da habe ich ja auf Dr. Watson vorgesprochen.
Ah.
Und da habe ich diese Takes dann später gesehen und ich bin so ein Cumberbatch-Fan und ich bin aber auch, ich mag den Schauspieler noch lieber, als er im Hobbit spielt oder so. Ich finde das so großartig und da, gut, ich habe nicht geweint, aber ich sagte, Mist. Das, so, aber einfach, weil es mich so interessiert hat. Ja. Ich würde aber nie dann zu dem Kollegen, der ihn dann gesprochen hat, in dieser großartigen Serie, wo ich jeden Film mir dann später als DVD geholt habe, so, du hast meine Lieblingsrolle da gesprochen. Also das, da finde ich, gut, da bin ich zu lange im Job jetzt, das muss das ich dann professionell
auch
sehen.
Ja.
Da bin ich
auch ein bisschen traurig. In deinem Büchlein steht es auch unter Fehlbesetzung drin, dass man Fehlbesetzung wohl hauptsächlich das erstmal findet, wenn man im Casting nicht gewonnen hat und der andere das hat. Ja, das hat er
ganz schlecht gemacht.
Und dann das schreibst du aber auch dazu, nein, eigentlich nimmt man das doch immer sehr sportlich, aber ein paar Rollen, wie du jetzt auch gerade sagst, ein paar Rollen liegen einem doch am Herzen und dann ist es schade, aber man ist sich eigentlich ja nicht böse.
Ja.
Deswegen,
man hat es ja nicht. Nein, und wenn das bei Schauspielern vorkommt, dass das so eine Stutenbissigkeit oder Hengstbissigkeit, dass dann jemand sagt, du hast, oder wirklich, wenn jemand eine Rolle 10-mal spricht und so, und dann du hast mir den, Originalzitat, du hast mir den oder die weggesprochen. Ja, weil ja, letztendlich okay. ist es ja immer, das muss man ja immer sehen, das ist ja eine Entscheidung von oben. Bisschen, dass das gerade bei, also bei Woody Allen-Filmen oder so, das entscheidet eigentlich Woody persönlich, der lässt sich das alles da, da kommen. Da gab es so ein ähnliches Beispiel, Kenneth Branagh mit der strahlenden Stimme von Uli Mattes, mit dem ich ganz früh schon synchronisiert habe. Uli Mattes, der tollste deutsche Theaterschauspieler, der sich aber, und gar keine Zeit mehr hat für Synchron, der aber jahrelang Kenneth Branagh in allen möglichen Rollen. Und dann gab es einmal eine Kenneth Branagh-Rolle bei Woody Allen, wo der so ein völlig verflippten Dings, das wäre nicht der strahlende Uli Mattes gewesen. Ja. Und dann durfte ich den sprechen. Dann haben die Leute wieder gesagt, sprichst du jetzt Kenneth Branagh? Ich sage, nein.
Nein.
Also, und dann denkt man immer, ihr habt Synchron nicht begriffen. Ihr habt nicht begriffen, dass die Stimme aus dem Gesicht kommen soll und nicht, dass ich das Recht habe, weil ich irgendjemand gesprochen habe, dass ist ich immer, jetzt hier bis in alle Ewigkeit den sprechen habe. Gerade weil, wenn Schauspieler so flexibel sind, dass sie die Stimme verstellen oder so, dann kann es auch mal sein, dass man da eher eine andere Stimme drauf sieht. Ja. Ja? Gut, ja, jetzt mal von Schwarzenegger, so, das ist halt so eine deutsche Tradition. Schwarzenegger muss immer Schwarzenegger und Stallone muss Stallone sein. Christian Brückner muss immer und so weiter und so weiter.
Aber ich meine, Charles hat aber auch gesagt, Charles Rettinghaus war bei Elias dabei und hat aber auch gesagt, dass es immer mal wieder auch Versuche gibt, dass auch Feststimmen mal umbesetzt werden und dass er da zumindest auch sagt, so nö, das macht man dann vielleicht eher nicht als Kollege. Aber wenn es natürlich darum geht, dass es einfach so eine vollkommen andere Type ist, die da gerade gespielt wird, die vielleicht die Stimme nicht spielen kann, sehe ich das auch,
dass das gut passt. Ich fange mal mit dem Makabren an. Wenn tatsächlich mal ein Kollege, eine Kollegin stirbt, von dem man immer, das war doch immer die Stimme von. Ja? Ja. Und als zum Beispiel der liebe Achim Höppner für Gandalf im Herrn der Ringe gestorben ist, den ich noch beim Teil 3 bei der Premierenfeier kennengelernt habe, weil ja geixt wurde. Ich hatte nie mit Achim Höppner zu tun, war ein totaler Fan an dem Abend und es war so großartig und plötzlich alles war so geixt und plötzlich sagte ich, das ist der und plötzlich war da ganz Mittelerde plötzlich und trank neuseeländischen Wein oder sowas. Ja. So, und dann kam aber sowas Bescheuertes, dann wurde ja, war ja derselbe Schauspieler, jetzt im Hobbit und dann hat doch irgendein, muss ich wirklich sagen, so ein Blödmann geschrieben, ja, wer soll den denn jetzt ist Achim Höppner gestorben, wer soll den sprechen? Dann hat ihn Eckhard Dux gesprochen aus Hamburg, ja, und dann haben die Fans wieder im Netz da rumgequakt und so, also fand ich wirklich auch unqualifiziert und das Blödeste war, dass jemand dann sagte, ja, warum kann man nicht versierte Stimmimitatoren nehmen? Und ich gehe zum Beispiel nicht ins Netz, weil mir das manchmal zu doof ist, weil ich sage, Leute, aber ich wäre am liebsten in meinen Rechner gesprungen und ich hätte gesagt, Leute, wir sind Schauspieler, wir sollen zwar möglichst nah am Original sein, wir sind aber keine Stimmimitatoren. Wir sind nicht so, ich mache jetzt mal Herrn Kohl nach und ich mache Angela Merkel nach oder ich mache den so, wo man sagte, das ist ein Teil unserer Arbeit, ist eine Stimme, an eine Stimme ranzukommen. Aber eigentlich sucht man eher eine Stimme, die zum Original passt. Und es muss auch nicht immer, das ist bei Disney-Filmen so, die wollen es eigentlich immer, die Stimme soll genauso sein wie im Original, nur dass sie deutsch ist und nicht englisch oder so.
Ja.
Und Fehlbesetzung, manchmal ist die Stimme auch wirklich ein bisschen komisch. Aber wenn du nicht die Originalstimme hörst, ist es eigentlich wurscht. Aber ich fand es da eigentlich auch sehr, soll man sagen, enttäuschend, also oder eigentlich auch eine, es ist eine Respektlosigkeit zu sagen, der Kollege Achim Höppner ist gestorben und wir wollen den an, wir wollen keinen anderen, dann nehmt doch irgendeinen Stimmenimitator, der ja nie die Klasse und die Wärme haben könnte. Ja. Und das ist immer noch so, dass über Synchron, obwohl überall irgendwas kommt, Promisynchron und so, trotzdem wissen ganz viele Leute immer noch nicht, worum es geht. Also bei den wichtigen Sachen. Alle wissen ja, da kommt immer 1, 2, 3, 4 und dann kommen irgendwelche Leute und da kommt eben Anke Engelke und Rick Avenian und alle sprechen was Komischerweise wird nur über die berichtet, weil dann jetzt wie Hotel Transylvania wird plötzlich, also Promi-Synchron, ja. Was dann nicht heißt, dass wir denen das nicht gönnen, weil die natürlich ganz andere Gagen kriegen. Es ist einfach so, sonst redet kein Schwein über Synchron oder nur so von Zeit zu Zeit. Und plötzlich sind dann halt die ganzen Sender voll und der ganze Gossip geht dann darüber und Premieren feiern, die teurer sind. Habe ich manchmal den Eindruck, als die Synchronisation gekostet hat. Und plötzlich hast du so einen Auflauf. So. Und gleichzeitig sagt man, die Arbeit selbst wird oft nicht gewürdigt. Und die Leute wissen auch verhältnismäßig wenig, weil sonst würde, sollte sonst jemand auf die Idee kommen, in so einem Chat im Netz zu schreiben, ja, warum nimmt man nicht Stimmenimitatoren, wenn zum Beispiel ein Kollege gestorben ist oder sowas.
Das stimmt. Das, was mir auch noch auf der Seele brennt. Ich habe von dir gehört, dass du nicht das Kassettenkind bist, weil du eigentlich ein bisschen dafür zu, also die Kassettenkind-Phase kam
sag
etwas
das Wort alt.
Ja, oh Gott, ich habe mich in einen Satz hineinmanövriert und ich...
Da habe ich meine erste Band, meine Kassette mit 14, da kamen die Kassetten auf, diese bunten Aqua-Kassetten, grün, so. Da habe ich meine ersten Schrammel Musik gemacht und insofern habe ich Singleplatten gehört der kleine Hevelmann und der gestiefelte Kater und ich hatte so einen Plattenfresser, wo man die Dinger so reinknallte und ich hatte auch Langspielplatten mit Kinderhörspielen. Also insofern bin ich noch das Plattenkind, aber ich bin nicht das Kassettenkind.
Okay, du bist aber ein Hörspielkind praktisch.
Das schon. Nur und das Medium war noch nicht erfunden. Okay.
Und wie ist dann, wir haben ja schon über das Fragezeichen ein bisschen geredet, aber das ist doch krass, oder? Dass man dann da einfach mal Teil davon ist. Und Phonophobia warst du dabei, oder?
Ja.
Ne? Wie kam es dazu? Wie ist das, finde ich. Ich habe jetzt, glaube ich, auf der. Ich war bei der Waldbühne dabei.
Das war der Hammer.
Ja.
Ja, nein, ich, wie gesagt, ich kenne seit vielen, vielen Jahren Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich. Lustigerweise habe ich Jens Wawaczek da kennengelernt und das war klasse, dass er so sagte, weil die ganzen Jahrzehnte, ich kannte irgendwie seine Stimme auch von früher so, aber ich habe in der Zeit, als ich in Hamburg war, da gab es Jens dann noch nicht auf der Szene. Nein, und die sind, ich denke, Andreas und Oliver sind auf die Idee gekommen, es sind ja immer bei den verschiedenen Tourneen verschiedene Casts gewesen, also auch mit dem Wecker und so. Das waren immer, dann war noch der Erzähler dabei und irgendwie sind die sind auf mich gekommen, vielleicht, weil es um Musik ging, weil sie schon wissen, weil sie ja beide eigentlich nicht unbedingt Musik machen. Vielleicht bin ich ihnen da in den Kopf gekommen, dass das, also Töne und Musik, dass sie sagten, jetzt müsste irgendwie Stefan was machen. Und das war, glaube ich, noch eine Idee von Andreas, speziell, dass sie irgendwie das Vibraphon von mir einsetzen wollen. Ich wollte ja sogar, weil ich ja eben Schlagzeuger bin, eigentlich hätte ich ja große Lust gehabt, auch bei der Band mitzuspielen.
Ach ja, ja, klar.
Nur, das war so schwierig, weil das ist eben, ich meine, die Band war großartig und die haben ja tolle Sachen gemacht. Nur am Anfang sollten zum Beispiel bestimmte Sachen, also bei Phonophobia kommen ja so diese japanischen, diese Taiko-Trommeln, da kommen dum-dum-dum-dum-dum-dum. Da habe ich gesagt, ey, ich könnte doch mal so auf so einem Stand-Tom auf der Bühne richtig so fette Knüppel, in, so oder wie die Teufelstrommler von Okinawa. So, das haben wir ausprobiert und hatten so ein getriggertes Pad da oder so eine Trommel sogar. Ja. Und da hat sich dann bei den Proben erwiesen, dass die ganze Musik einfach computermäßig so eingetaktet war, dass es ganz viele Sachen gab, wo halt live gespielt wurde. Aber es waren einfach so Beats und die haben auch viel im Ohr gehabt und so.
Ja.
Außerdem haben sie gesagt, das geht nicht, wenn du dann sprechen musst und dann zum Beispiel, also du sagst einen Satz und plötzlich musst aber dum, 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 dum.
Ja, geht, so, das ist auch wirklich anstrengend.
Aber das wäre natürlich mein besonderer Spaß gewesen und ich sage ja immer nach der Phonophobia-Tournee, ich würde auch auf irgendeine Tournee mitgehen oder ich würde auch eben bei der Lauscher Lounge bei irgendeiner Veranstaltung spielen, wenn ich nur Triangel spielen muss. Das meine ich, dabei sein ist alles. Also ob ich da eine Hauptrolle habe oder ob ich die 7 schönsten Nebenrollen habe oder nur was Kleines mache oder so. Es ist immer Teil dieses Teams zu sein. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann ist es völlig egal, also da musst du im Teamplayer sein und dann ist es völlig egal, was, an welcher Stelle du arbeitest. Dann bist du ein Teil von einer ganz tollen Sache irgendwie.
Das führt mich zu der letzten Sache, bevor wir dann zu deinem Buch kommen, worauf ich mich sehr freue, dass du das rausgesucht hast. Wenn, das ist eine Frage, die wir irgendwie immer stellen, weil die irgendwie spannend ist. Wenn du morgen keine Geldsorgen mehr hättest, würdest du nach wie vor, was würdest du da machen? Also, auch gekoppelt an die Frage, gibt es noch irgendwelche Projekte, die bei dir offen sind als Herzenswunsch, wo du sagen würdest, boah, das ist eigentlich schon immer bei mir, liegt das auf dem Schirm oder das schleppt sich seit Jahren mit, dass das ein Wunsch ist. Und auch, es ist so ein bisschen zweigeteilte Sache, und halt dieses, wenn ich morgen einfach kein Geld mehr verdienen müsste mit dem, was ich mache, was würdest du dann machen?
Also ich glaube, ich würde genau das weitermachen. Deshalb, das ist ja das, was so erschütternd ist, dass mir der Job so viel Spaß macht. Weil das macht mir so viel Spaß und es tut mir umso mehr leid, wenn andere Leute schon sagen, die jünger sind als ich, wann ist denn endlich die Rente da? Oder wann kann ich endlich das machen, was ich möchte? Und ich meine, dass ich das so bei mir deckt mit dem, was ich arbeite, mit dem, was ich auch mag und möchte. Also ich sag mal, mir geht es sowieso nicht um großes Geld zu verdienen. Ich wünsche mir zum Beispiel noch souveräner zu sein, dass ich sage, bestimmte Dinge mache ich nicht. Ich mache eben, weil ich mein zweites Leben habe, ich arbeite eigentlich nur nach Absprache, abends oder am Wochenende. Nicht, dass man sagt, wenn dann jemand sagt, du arbeitest ja nicht so nach dem Motto, du bist ja so ein bisschen nur 9-to-5, sage ich, mache ich nicht. Nur, ich möchte nicht, dass mich dieser Moloch, dieser Strudel,
diese Spirale
zu dem das jetzt immer mehr wird, immer schneller. Ich sage, die Zeiten, wo man mir 4 Monate vorher meinen Termin gesagt hat, sind vorbei. Aber ich möchte nicht am Nachmittag hören oder abends auf dem AB erst hören. Ja. Halt immer noch ein AB, aber der ist bei mir so zuverlässig, wo ich am nächsten Morgen sein muss, weil ich mich nicht mal mit jemandem zum Frühstück treffen kann oder irgendwas machen kann. Ja. Also weniger Geldsorgen zu haben, wäre zum Beispiel noch souveräner mit der Zeit umzugehen, ohne jetzt arschig zu werden und sagen, ich komme nicht vor 11 und ich möchte und dann arbeite ich nicht länger so. Also ich will nicht zickig sein. Ja. Ich will einfach sagen, ich bin auch morgens um 9, fahre ich auch 1,5 Stunden nach Babelsberg, ist mir wurscht. Ich spreche auch einen Tick in Babelsberg. Ich spreche 100 Ticks oder einen. Also es ist der Job. Es ist nicht so, dass ich sage, jetzt bin ich hier ein bisschen bekannter und synchronisiere seit so und so vielen Jahren. Also ich komme nicht mehr unter der Gage. Ich komme nicht mehr. Ich will nur, dass man sich gut verhält. Und ich möchte natürlich zum Beispiel nochmal, also konkret auf die Frage, ich möchte mir noch mehr aussuchen können, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und die Leute wissen, dass ich zum Beispiel irgendwelche Serien mit, wo irgendwie die US Navy wieder quer durch die Gegend fährt und immer irgendwelche arabischen Terroristen, also diese ganzen Tarnanzugserien oder so, habe ich auch schon mal gesprochen, diese Navy, CIA-Dings da so. Ich bin aber nicht so scharf drauf. Man kann aber nicht jeden Tag einen Outhouse-Film synchronisieren. Ja. Also man macht auch andere Sachen, aber ich möchte dann sagen, also zum Beispiel Sachen, die gewalttätig sind. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von The Walking Dead oder Game of Thrones. Also das Wenige, was ich gesehen habe, dann habe ich ausgeschaltet. Also Game of Thrones ist für mich sinnlose Gewalt, meistens brutaler Sex. Und ich finde es ziemlich langweilig. Und The Walking Dead habe ich mal gesehen, wo ich dachte, das kann für mich kein Ritterschlag sein, dass man sagt, ich gehöre jetzt zu den Leuten, die da mitsprechen dürfen, wo dann die Leute durch die Gegend wanken. Und dann habe ich wirklich so eine Szene mal gesehen, wo jemand dem anderen das quasi die Nase aus dem Gesicht gebissen hat und der schreit dann so. Und dann sitzen die da, oh, Sam hat's wohl erwischt. Ja, und alle sagen, ey, ich habe jetzt eine Rolle in The Walking Dead, wo ich dann sage, Scheiße ist Scheiße, auch wenn sie Primetime ist oder sowas. Früher sagte man, das ist dann Splatter-Movie oder das ist ein B-Movie. Und plötzlich ist The Walking Dead und so, wenn du Kult dran schreibst, ist plötzlich so, dann kannst du auch sinnlose Gewalt dir angucken. dann sagen die immer, ach Stefan, du bist ein bisschen zart beseitet, du kannst kein Blut sehen. Ich sage, ich habe sehr tolle, auch brutale Filme gemacht. Es muss aber irgendwie einen Sinn haben. Mhm. Und gerade bei vielen Serien, die heute laufen, ist wirklich nur noch, da habe ich dann keine Lust. Die mache ich, manchmal komme ich, ich kann nicht immer vorher wissen, ob ich die spreche oder nicht. Ja. Ich sag, was ist denn das hier? Also dann sage ich, ja, das ist dann die, also wirklich bei Walking Dead, das würden, das wissen die Leute auch, würden nicht, aber manche Sachen finde ich schon grenzwertig. Aber dann gehe ich nicht raus und sage, also das mache ich nicht, dann bin ich wieder professionell. Aber ich versuche, lange Rede, kurzer Sinn, ich versuche mit oder ohne Geld eigentlich mein berufliches Terrain immer mehr abzustecken, ohne arrogant zu sein, sondern zu sagen, ich möchte was Gutes machen und lieber möchte ich zum Beispiel ein Buch nicht lesen, wenn es mir nicht gefallen würde.
Und was wäre so ein Herzensprojekt, wo es dich hintreiben würde? Oder was schon begleitet? Gibt es sowas?
Ja, komischerweise, meine Schwester hat, nachdem sie lange Lehrerin war, seit vielen Jahren ein Spezialantiquariat nur für Biografien. Und das ist der einzige Laden in Deutschland, wo es nur Biografien gibt. Und ich habe festgestellt, dass es oft ganz unbekannte Menschen gibt, manchmal aus dem letzten Jahrhundert, aber auch viel Zeug, so Exilliteratur. Also schon, das ist dann so meine politische Kante. Also was Leute in der Nazi-Zeit gemacht haben, Leute, die emigriert sind oder so. Und da sind manchmal vergriffene Bücher, die keiner kennt.
Ja.
Und also mich würde es gar nicht so nachtreiben, also selbst wenn ich jetzt mir wünschen könnte, ich darf jetzt den neuen John Irving einlesen oder sowas. Ich glaube, ich würde gerne, also als Herzenswunsch, und dafür bräuchte man zum Beispiel Geld, dass ich selber ein Label hätte, wo ich sage, vielleicht mit meiner Schwester zusammen, und man macht ganz tolle Biografien von ganz tollen Leuten, wo man aber wahrscheinlich ja vielleicht sogar noch CDs brennt. Also so auch natürlich so technisch nicht so über Streaming oder so. Also vielleicht so ein bisschen oldschool, aber für Leute, wo man sagt, es gibt nur noch ein Buch davon. Also und dann ist es nicht so, dass du es kaufen kannst, sondern du könntest es nur hören oder sowas. Also das wäre so ein Herzensprojekt, zu sagen, rare Bücher, vergriffene Bücher und dann eben Biografien über, also Menschen, die keiner kennt. Ja, und also nicht nur Promis, sondern so ja, unbekannte Leute auch.
Echt schön. Na, ich finde das echt spannend, wie also dann, und dann kommen wir tatsächlich zu deinem Buch, wie du da deinen Weg gefunden hast von als Kind entdeckt werden und dann, also um Synchronsprecher zu werden und dann irgendwie so sehr bescheiden da deinen Weg da zu gehen, das, und vor allem so mit dieser Musik verbunden, das finde ich sehr, sehr schön bei dir, dass du da das so geschafft hast, das eigentlich zu deinem Beruf zu machen, ohne dass es dich ankotzt. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön.
Ja, manchmal denke ich auch wirklich, dass es, wenn man nicht zu doll, also ich sage immer, ich brenne möglichst immer für eine Rolle, aber wenn man dann zu viel macht, so dann denke ich manchmal, es ist à la Randy Newman, it's lonesome on the top. Wenn du sagst, ich will jetzt das und ich will die ganz großen Rollen und ich will noch mehr machen oder so, und dann ist aber, dann guckst du nach rechts und links und sagst, ja, und wo geht's jetzt dann weiter oder so. Yeah. Und das meinte ich damit, dass Leute, die nicht wie ich seit Jahrzehnten synchronisieren, sondern seit 10 Jahren schon so klein angefangen, haben Ensemble gesprochen und so, sind entdeckt worden und jetzt sind sie das und sprechen das rauf und runter, die Serie und den Blockbuster und so. Und dann ist aber irgendwie, also die haben keinen Herzenswunsch mehr, sondern also denke ich bei einigen oder sind so dann wirklich Geld und so, aber das ist, sie haben auch großen Erfolg, aber haben nicht unbedingt den Wunsch, was anderes zu machen. Zum Beispiel auch Schauspieler, die dann nur synchronisieren, wo man sagt, hättest du nicht Lust, mal wieder Theater zu spielen oder sowas. Ja, so. Und ich habe halt Lust, dann Musik zu machen oder so und davon abzusehen, mal von dem Synchron.
Sehr schön. Und jetzt liest du etwas daraus vor, wo ich dich zum ersten Mal gehört habe.
Okay.
Ich kann hier mal Licht anmachen.
Ich wollte gerade sagen.
Wenn das hier irgendwie, reicht dir das an Licht?
Ja.
Sehr gut. Das hast du mitgebracht. Du hast Kaiser vom Dach mitgebracht.
Ja, und das, mal sehen.
Erzähl mal, warum. Also ist es tatsächlich wegen der Synchro oder?
Nein, ich bin insofern ein Schulbibliothekskind. Wir hatten ja nicht viel Kohle. Also habe ich mit meinen schmutzigen Fußballer-Fingerchen dann auch immer 2-3 Bücher pro Woche geholt. Also richtig die Klassiker, Pippi Langstrumpf und alles rauf und runter. Natürlich Jim Knopf und so. Und die habe ich dann immer gelesen und wieder zurückgegeben. Und ich war ja schon, da war ich ja über das Alter hinaus, dass als diese, es war ja eine Serie und, es war eigentlich ein Spielfilm, Carlsson vom Dach, und daraus haben sie dann aber auch 4 Einzelfolgen gemacht, je nachdem, wie das geschnitten war. Und dieser Junge, der war so ganz merkwürdig, dass ich die Rolle überhaupt bekommen habe, weil das war ein dicker Junge, der aber eben kein Mann ist, sondern man hat ihm so eine komische Perücke gegeben, der sieht auch ganz anders aus, finde ich, als, der hatte wie so eine Mönchstonsur, sah der, der sah gar nicht eigentlich aus wie der, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich die Bilder aus den Astrid Lindgren-Büchern so kenne. Fand ich so komisch. Und dass er eben auch so wie ein kleiner Junge ist, aber auch so erwachsen. Und ich war dann halt 16 und dachte, ja, ich war irgendwie gerade im Stimmbruch, aber noch nicht so richtig. Ja. Also es war ganz schwierig, wie diesen Typen zu sprechen. Aber dann hat es mir irre Spaß gemacht. Und außerdem hat er dann immer so ein schönes Lied gesungen. Carlsson. Das war Wädens bester Carlsson. Und das hat mir total gefallen. Aber ich kannte das Buch lange, bevor ich das gesprochen habe. Das war so ein Zufall eigentlich.
Du suchst heraus, wo du beginnst und wann du aufhörst.
Also es ist nur die Geschichte mit der Dampfmaschine. Also eigentlich ziemlich weit vorne. Wie heißt du? Fragte Carlsson. Lillebror, sagte Lillebror. Eigentlich heiße ich aber Svante Svantesson. Denk bloß, wie verschieden das sein kann. Ich heiße Carlsson, sagte Carlsson. Nur einfach Carlsson und weiter nichts. Heißer Hopser, Lillebror. Heißer Hopser, Carlsson, sagte Lillebror. Wie alt bist du? Fragte Carlsson. 7, sagte Lillebror. Gut, mach so weiter, sagte Carlsson. Er stellte schnell eines seiner kurzen, dicken Beine auf Lillebrors Fenstersims und kletterte ins Zimmer hinein. Wie alt bist du denn? Fragte Lillebror, denn er fand, Carlsson sei eigentlich zu klein, um ein Mann zu sein. Wie alt ich bin, sagte Carlsson. Ich bin ein Mann in meinen besten Jahren. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Lillebror wusste nicht so recht, was das heißen sollte, ein Mann in seinen besten Jahren zu sein. Er überlegte, ob er nicht am Ende selbst auch ein Mann in seinen besten Jahren war, ohne dass er es wusste, und fragte vorsichtig, welche Jahre sind denn die besten? Alle, sagte Carlsson vergnügt, jedenfalls was mich betrifft. Ich bin ein schöner und grundgescheiter und gerade richtig dicker Mann in meinen besten Jahren. Alsdann zog er Lillebrors Dampfmaschine hervor, die auf dem Bücherbord stand. Wollen wir die laufen lassen? Schlug er vor. Das darf ich nicht, Papa will es nicht haben, sagte Lillebror. Papa oder Birger müssen immer dabei sein, wenn ich sie laufen lasse. Papa oder Birger oder Carlsson vom Dach, sagte Carlsson. Der beste Dampfmaschinenaufpasser der Welt, das ist Carlsson vom Dach. Grüß schön und bestell das deinem Papa. Er griff rasch nach der Flasche mit Brennspiritus, die neben der Dampfmaschine stand, goss den kleinen Spiritusbehälter voll und zündete den Brenner an. Obwohl er der beste Dampfmaschinenaufpasser der Welt war, war er so ungeschickt, dass er einen kleinen See von dem Spiritus auf das Bücherbord verschüttete. Als dieser See Feuer fing, tanzten muntere blaue Flämmchen um die Dampfmaschine herum. Lillebror schrie auf und stürmte herbei. »Ruhig, nur ruhig«, sagte Carlsson und streckte abwehrend eine kurze, dicke Hand aus. Aber Lillebror konnte nicht ruhig sein, als er sah, wie es brannte. Er holte einen alten Lappen und erstickte die kleinen, munteren blauen Flämmchen. Wo sie getanzt hatten, blieben jetzt große, hässliche Flecke auf der Politur des Bücherboards zurück. »Guck mal, wie das Bücherboard aussieht«, sagte Lillebror bekümmert. »Was wird Mama sagen?« »Ach was, das stört keinen großen Geist«, sagte Carlsson vom Dach. »Ein paar unbedeutende Flecken und ein Bücher auf einem Bücherboard, das stört keinen großen Geist. Grüß schön und bestell das deiner Mama.« Er lag neben der Dampfmaschine auf den Knien und seine Augen glänzten. »Jetzt ist sie bald ordentlich im Gange«, sagte er. Und das war sie. Es dauerte nicht lange, da begann die Dampfmaschine zu arbeiten. »Pft, pft, pft«, machte sie. Oh, es war die prächtigste Dampfmaschine, die man sich vorstellen konnte. Und Carlsson sah so stolz und glücklich aus, als hätte er sie selbst gemacht. »Ich muss das Sicherheitsventil kontrollieren«, sagte Carlsson und drehte eifrig an einem kleinen Verschluss. »Es gibt immer ein Unglück, wenn man das Sicherheitsventil nicht kontrolliert«, machte die Dampfmaschine. Es ging schneller und schneller. Zuletzt hörte es sich an, als ob sie galoppierte und Carlssons Augen funkelten. Lillebror kümmerte sich nicht mehr um die Flecken auf dem Bücherbord. Er freute sich mächtig über seine Dampfmaschine und über Carlsson, den besten Dampfmaschinenaufpasser der Welt, der das Sicherheitsventil so gut kontrolliert hatte. »Ja, ja, Lillebror«, sagte Carlsson, »dieses Pfft ist wahrscheinlich nicht so ohne. Der beste Dampfmaschinenaufpasser der Welt...« Weiter kam er nicht, denn in diesem Augenblick hörte man einen fürchterlichen Knall. Und es gab keine Dampfmaschine mehr, sondern nur Teile einer Dampfmaschine über das ganze Zimmer verstreut. »Die ist explodiert«, sagte Carlsson glückstrahlend, fast so, als sei es das größte Kunststück, das man von einer Dampfmaschine erwarten kann. »Tatsächlich, sie ist explodiert, was für ein Knall!« Aber Lillebror konnte sich nicht freuen, ihm traten die Tränen in die Augen. »Meine Dampfmaschine«, sagte er, »sie ist kaputt.« »Stört keinen großen Geist«, sagte Carlsson und winkte unbekümmert mit seiner kurzen, dicken Hand. »Du kannst leicht eine neue Dampfmaschine kriegen.«
»Wieso denn?«,
fragte Lillebror verwundert. »Ich hab oben bei mir mehrere tausend.«
»Wo oben bei dir?«, fragte Lillebror.
»Oben bei mir, in meinem Haus auf dem Dach«, sagte Carlsson.
»Du hast ein Haus auf dem Dach?«, fragte Lillebror. »Mit mehreren tausend Dampfmaschinen drin?«
»Na, jedenfalls sind es mindestens ein paar hundert«, sagte Carlsson. »Ach, dieses Haus möchte ich gern mal sehen.« Es war seltsam, dass oben auf dem Dach ein kleines Haus stehen sollte und dass Carlsson dort wohnte. »Was sagst du, ein Haus voller Dampfmaschinen?«, fragte Lillebror. »Mehrere hundert Dampfmaschinen?« »Ja, ich habe sie nicht so genau nachgezählt, wie viele noch übrig sind, aber einige Dutzend sind es bestimmt«, sagte Carlsson. »Die eine oder andere explodiert ja mal, aber ein paar Dutzend werden noch immer übrig sein.«
»Dann könnte ich vielleicht eine kriegen?«, fragte Lillebror.
»Gewiss«, sagte Carlsson, »gewiss.«
»Jetzt gleich?«, fragte Lillebror.
»Na, ich muss sie erst mal ein bisschen nachsehen«, sagte Carlsson. »Das Sicherheitsventil kontrollieren und dergleichen. Ruhig, nur ruhig, du kriegst sie gelegentlich.« Lillebror begann, die Teile aufzusammeln, die vorher seine Dampfmaschine gewesen waren.
»Ich möchte wissen, was Papa sagt«, murmelte er besorgt.
Carlsson hob verwundert die Brauen. »Wegen der Dampfmaschine«, sagt er, »das stört keinen großen Geist. Deswegen braucht er sich durchaus nicht zu beunruhigen. Grüß ihn schön von mir. Ich würde es ihm selbst sagen, wenn ich Zeit hätte und so lange bleiben könnte, bis er kommt. Aber ich muss jetzt rauf und nach meinem Haus sehen.«
»Es war sehr nett, dass du gekommen bist«, sagte Lillebror. »Wenn auch die Dampfmaschine... Kommst du mal wieder?«
»Ruhig, nur ruhig«, sagte Carlsson und drehte an dem Knopf, der ungefähr mitten vor seinem Nabel saß. Der Motor fing an zu husten und Carlsson stand still und wartete auf den Start. Dann stieg er auf und flog ein paar Runden durchs Zimmer. »Der Motor stößt«, sagte er. »Ich werde wohl in eine Werkstatt gehen müssen und ihn mal ölen lassen. Natürlich könnte ich es selber machen, denn ich bin der beste Motorenaufpasser der Welt. Aber ich habe keine Zeit. Nein, ich glaube, ich liefere mich in eine Werkstatt ein.« Lillebror meinte auch, es sei das Klügste. Carlsson steuerte durch das offene Fenster nach draußen und sein kleiner, rundlicher Körper hob sich klar von dem bestirnten Frühlingshimmel ab. »Heißer Hopser, Lillebror«, sagte er und winkte mit seiner kurzen, dicken Hand. Und dann war Carlsson weg.
Es ist so schön und ich bin sehr begeistert, dass meine Nichte, die ist jetzt 7, die liebt es auch noch. Mhm. Also sowohl die Bücher von Astrid Lindgren, aber auch diese ganzen Verfilmungen, die zeigen die, also meine Geschwister zeigen das auch ihren Kindern. Und es funktioniert bei allen immer noch.
Obwohl alle immer sagten, der Junge, der ist so hässlich mit dieser, das war auch so ganz schlecht, diese schlechte aufgeklebte Glatze. Und der Bauch war so mit so einem Kissen und er immer so. Und ich dachte immer, der ist ein totaler Psychopath. Also ich glaube,
er sieht ein bisschen so aus, das muss man schon sagen. Ja.
Also wie so ein nicht erwachsen werden wollendes Kind oder aber eigentlich passte es dann auch. Aber ein totaler Unsympath. Ich meine, der frisst ihm alles weg und der ist ja nie nett. Ja. Und trotzdem betet ihn Lillebror an. Das ist ja auch sehr merkwürdig. Der klaut die Fleischbällchen, der macht alles kaputt. Yes. Aber er macht immer so lustige Juxe.
Super kaputt. Und irgendwie auch ein guter Freund, ne? Da ist es ja.
Ja, ja. Und manchmal ist er aber weg, also manchmal ein Scheißfreund und manchmal aber auch richtig gut.
Das hat sie einfach drauf gehabt. Ja. Wenn ich an meine Kindheit denke, sehr viel Astrid Lindgren, sehr, sehr viel. Schön. Toll, dass du da gewesen bist. Wir trinken jetzt hier unsere Gläser noch aus.
Ja.
Stoßen nochmal an und dann haben wir das Ganze einfach. Vielen Dank, dass du
da warst. Auf alles, was wir gesagt haben und das, was noch fehlt.
Ja.
Dankeschön.
Das war Stefan Krause und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und ausnahmsweise ist die nächsten beiden Male mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten. Hörgestalten.
Shh.